Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Jung und... Er hat so gefeiert, dass man ihn nicht gehört hat. Ich sag's nochmal für euch, ihr Lieben, Jung und Young. Ausgabe 63, glaube ich.
Ne? Wie hat man nicht gehört? Ihr habt doch hier gebrüllt wie ein Ochse.
Ja, du hast still gebrüllt.
Still gebrüllt. Mann, oh Mann. Werde ich mir nachher mal im schnellen
Namen. Manch einer in unserer Branche würde sagen, beim Young ist wieder nur heiße Luft rausgekommen.
Ja, aber kommt mal wieder Luft raus. Hör mal, ist weniger
nasal,
als ich sonst geredet habe, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Also,
ja,
immer noch ein Ticken, aber Kältekammer
wirkt
mein Lieber.
Ja, Kältekammer. Das Wort habe ich heute schon ein paar Mal gehört.
Haben auch viele mir reflektiert. Ah, das ist ja nur Placebo. Ist mir scheißegal, ob es Placebo ist, Hauptsache es wirkt.
Ja, aber ich habe tatsächlich auch eine Bekannte, die regelmäßig da in so eine Kältekammer geht und die bestätigt das auch. Die sagt auch, das wirkt Wunder. Für Gelenke, für Gicht, für generell, für alles Mögliche. Genau. Das scheint das gut zu sein. Also mach's einfach, wenn es dir gut tut.
Dann meine ich. Also, und manche Sachen siehst du ja auch nicht. Wenn du jetzt Stärkung des Immunsystems, wie macht sich das dann körperlich bemerkbar?
Ja, man sieht ja das
krank irgendwann, aber ja, weil ich jetzt die Beleuchtung ausgemacht habe. Aber ich sehe schon cooler aus jetzt.
Ah, geil. Oder? Okay. So, dann wären wir ja durch, oder, für heute?
Gott, im neuen Jahr, die Leute denken, wir sind völlig bekloppt, aber das dachten die auch schon vorher.
Das bestimmt. Haben die ja vorher auch schon gedacht, genau, ja.
Dann meine ich. Du, Wolfgang, über was quatschen wir denn heute?
Ja, wir haben uns ja ein paar Themen vorgenommen, die so auf der Agenda stehen, aktuell so im Marketing und generell in der Welt, und finde ich ganz cool. Du hast da auch die Themenführung übernommen, deswegen fang doch einfach mal an, steig mal ein.
Ja, also ich kann ja mal einfach einen Vorgriff geben, welche Themen wir auch hier geplant haben, damit die Leute auch an der Stange bleiben. Wir wollen uns im ersten Block so ein bisschen darüber unterhalten, ob man denn jetzt, nachdem X jetzt ja so ein bisschen eskaliert mit Elon, ob man jetzt Facebook auch verlassen muss, nachdem Mark Zuckerberg auch ein bisschen eingeschwenkt ist in Richtung Trump. Also du hast ja da auch was zugepostet und meine Reaktion war nur, oder mein erster Reflex, na okay, dann hört doch überall auf da, dann brauchen wir Marketing, können wir abschließen die Tür denn, weil da sind ja auch keine Kunden drauf, die irgendwie Werbung schalten, so, wir gehen dann einfach weg. Also das ist so der erste Part. Dann habe ich ja dieses Zauberwort schon gesagt, nämlich Donald Trump, zumindest wenn ihr das hier hört, glaube ich, ist er gerade vereidigt worden und ist wieder der neue Präsi der Vereinigten Staaten. Und ich meine, die meisten Leute flippen total aus, haben total Schiss oder feiern das auch. Also gibt es vielleicht auch ein paar Leute, die das cool finden. Und die Frage ist nur, wie bereitet man sich darauf vor, dass der ein bisschen unkalkulierbar ist, sage ich jetzt mal. Das ist schon klar, aber die Frage ist, was da kommt, kann uns ja unternehmerisch schon ziemlich stark beeinflussen. Und ich würde mal mit dir einfach darüber schnacken wollen, wie du da jetzt rangehst an die nächsten 4 Jahre oder was du erwartest, wo du vielleicht irgendwie dich auf irgendwas vorbereitest. Dann würde ich ganz gerne im dritten Block mal mit dir darüber reden. Wir haben ja im letzten Jahr unglaublich viel mit Purpose gemacht, weil ich das Ding so im Kopf hatte. Du hast dich ja mit Händen und Füßen dagegen gewehrt und ich habe gesagt, nein, Wolle, wenn du hier bleiben willst, in diesem kuscheligen Podcast, dann musst du mit mir Purpose machen. Und du hast gesagt, na okay, Marco, dann mache ich mit. Und jetzt haben wir ja ein bisschen aufgehört damit, aber dennoch hat es zumindest auf mich eine Wirkung gehabt. Und ich möchte ganz gerne nur mal mit dir besprechen, ob bei dir vielleicht auch eine Wirkung entstanden ist. Abseits von dem, ob man das Thema jetzt hier im Podcast die ganze Zeit bespricht. Und zu guter Letzt wollen wir noch so ein bisschen unsere Eventplanung für 25 besprechen, wo wir dann hingehen wollen, wo wir denken, wo dieses ganze, der Zirkus sich so hindreht, ob das noch positiv ist, negativ ist, was man machen sollte. Ja, das würde ich ganz gerne mal mit dir besprechen. Und ich dachte, genau, wir fangen einfach mal mit diesem Thema X und Facebook an.
Ja, ich denke, das schaffen wir auch in den nächsten 20 Minuten. In altbewohnter Manier. Ja, X und Facebook, ja. X ist für mich ja persönlich, also jetzt, wenn ich einfach mal anfange, aus meiner persönlichen Perspektive zu reflektieren, und ich bin ja ein sehr Social-Media-affiner Mensch generell, ist X, vormals Twitter, schon nicht kein Thema mehr, seit es noch Twitter war. Also ich habe da schon damals die Plattform verlassen, weil mir diese Attitüde von Elon Musk damals mit dem Waschbecken und ich entlasse erstmal 300 Leute am ersten Tag und so, das hat mir alles nicht gefallen. Ich war auch nie ein wirklicher Freund von Twitter, muss ich sagen. Aber ich glaube, jetzt gerade bei Facebook geht es ja auch darum, wie viel darf sich eine Plattform anbiedern und wie viel Werte darf eine Plattform auch aus politischem oder business-strategischem Gesichtspunkt dann auch wirklich über Bord werfen? Und ich glaube, das ist die eigentliche Diskussion, die dahinter steht. Ich glaube nicht, dass es wirklich um Facebook als Plattform geht oder um X, sondern es geht mehr so generell um die moralische Dimension, die dahinter steht. Und da ist für mich relativ klar, dass ich tatsächlich aktuell drüber nachdenke, ob ich wirklich Facebook auch verlasse. Und zwar als Zeichen.
Weil es geht ja am Ende. Hast du nicht schon gepostet, dass du es machst?
Nein.
Okay, dann habe ich es falsch gelesen.
Ja, gut, du hast mich wie
immer. Aber ich kenne dich ja. Wenn du sowas ankündigst, dann ziehst du sowieso nicht durch.
Deswegen habe ich ja auch noch nicht angekündigt.
Genau. Na, aber jetzt mal wirklich die Frage. Ich meine, bei X bist du raus. Es gibt noch Leute, die auf X Werbung schalten. Es bleibt eine Plattform. Es bleibt reichweitenstark. Bei Facebook ist genau dasselbe. Ich tue mich immer schwer damit, wenn Marketer, die auch so eine Dienstleistung anbieten, die auf bestimmten Plattformen für Kunden stattfinden, dass die sagen, das moralisch passt mir das jetzt nicht. Und auf der anderen Seite setzen die immer noch Budgets um für die Kunden, wo es moralisch dann anscheinend doch passt. Weil ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass du rumgehst. Also ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob ihr so viel Facebook-Werbung verkauft. Aber ich kann mir bei wenigen Leuten, die sich da auch kritisch äußern, vorstellen, dass die zu ihren Kunden gehen und sagen, hey, Facebook, das Budget, was du über uns jetzt irgendwie generierst und wo wir auch über Stunden- oder Budgetvergütung da auch mit partizipieren, lass das mal lieber sein, weil das moralisch irgendwie nicht so geil. Macht ihr Facebook-Werbung?
Ja, wir verkaufen Facebook-Werbung, also Ads, nicht in einem großen Stil. Und ich sage mal, wenn du dann die Marge rechnest, dann ist das definitiv wirtschaftlich kein großer Posten bei uns. Also das ist nicht der Punkt. Aber tatsächlich würde ich dir da widersprechen wollen, weil das würde ich schon machen. Also wenn irgendwas moralisch, wir haben ja auch damals im Kontext mit dem Oliver, Grüße gehen nach München, auch über The Good Agency gesprochen und über moralische Ansprüche an Agenturführung und so weiter. Mhm. Und in den Kontext gehört das für mich. Also ich habe eben gerade deswegen auch gesagt, meine private Perspektive. Meine unternehmerische
Die ist ja gar nicht zu trennen eigentlich so, oder?
Ja, naja, schon. Also meine unternehmerische Perspektive ist da, dass ich sozusagen mich auf meine persönlichen Werte beziehe und sage, als Mensch gehe ich da bei X raus. Und ich würde persönlich Ihnen auch kein X-Ads anbieten oder was es da gibt, was weiß ich. Also wir als Agentur machen das nicht aus dem und dem und dem Grund. Und das finde ich schon, dass das auch ein Standing ist, was du bringen darfst und auch bringen solltest. Das machst du natürlich, je kleiner der Umsatzanteil von einem Produkt in deinem Portfolio ist, natürlich umso schneller, ist klar. Also wenn du jetzt irgendwie an deinem eigenen Produktbereich sägst, der irgendwie 30% zusteuert zu deinem Jahresumsatz, ich glaube, dann denkst du 5-mal mehr nach. Also insofern ist es für uns nicht wirklich wichtig vom Umsatz her, aber moralisch schon. Und ich denke ernsthaft drüber nach, Facebook tatsächlich auch zu verlassen.
Aber du bist ja ein Storyteller, ne? Ich würde einfach mal ein bisschen weiter die Sache spinnen. Jetzt baust du eine Story auf. Und jetzt ist ja Content-Marketing, besteht ja aus Content. Also du baust eine Story, bla bla bla, und musst ja Marketing dafür machen. Sonst kriegt ja deine Story überhaupt gar keine Traktion. Wenn du dir jetzt so eine reichweitenstarke Plattform nimmst oder zwei sogar sehr, sehr reichweitenstarke Plattformen nimmst, über die Viralität in jedem Fall entsteht, nimmst du dir dann nicht auch für dein Steckenpferd das Storytelling einfach ein bisschen Wind aus den Segeln? Also, oder wo ist die Alternative dazu, so viele Menschen erreichen zu können?
Ja, Reichweite ist sicherlich ein Thema. Du, als Storyteller versuchst du, möglichst viele Menschen zu erreichen, aber ob das jetzt von zwei Plattformen abhängt, weiß ich nicht.
Ja, aber wie viele Plattformen gibt es denn noch? Ich meine, wir kennen drei Plattformen vielleicht jetzt, die ganz groß sind.
Naja, ich bin zum Beispiel
Facebook und LinkedIn.
Ja, ich bin zum Beispiel damals von X gewechselt zu Threads, was natürlich auch ein Treppenwitz der Geschichte jetzt ist, weil es ja zum Meta-Konzern gehört.
Ja.
Willkommen. Aber das hat mega funktioniert, muss ich sagen. Jetzt gehen viele wieder zurück zu Blue Sky, da habe ich auch einen Account. Ich weiß nicht, ich würde die zwei Dinge nicht vermischen. Die Reichweitengenerierung, auch als Produkt für Kunden und unsere eigene, und auch die sozusagen meine Botschaft als Storyteller an möglichst viele Menschen rauszuspielen. Und da hast du völlig recht, das ist mein Purpose, um schon mal das Wort ins Spiel zu bringen. Ja? Mhm. Ich gehe auf Konferenzen und halte Vorträge, weil ich will, dass viele Menschen das tun und fühlen und umsetzen und so weiter. Also müsste ich dem Gedanken folgend sagen, ich nutze jede Plattform, egal wo, gerade welche, wo ich Reichweite bekomme. So, das ist richtig. Auf der anderen Seite habe ich moralische Grundwerte. Und ich sage, das, so wie jetzt Facebook oder wie Zuckerberg sich aktuell verhält, entspricht nicht meinen Werten. Und dann ist es für mich, also dann ist für mich dieser Wertekontext höher als der Umsatzkontext. Und dann würde ich an der Stelle jetzt sagen, nee, also ich verlasse das, verlasse die Plattform. Jetzt will ich aber eins nochmal machen, eine Klammer und eine Einschränkung, ja. Wir sind ja aktuell noch gar nicht in der Phase, dass es in Deutschland schon zurückgefahren wird, dieses Hate Speech Kontrollsystem. Erstens. Und zweitens hat Sascha Lobo diese Woche bei Lanz was sehr, sehr Cooles gesagt. Denn er hat gesagt, und das war wirklich auch mein Gedanke, ich hänge mich jetzt gerne an den dran, weil er ein sehr kluger Mensch ist und das fährt vielleicht dann auf meine Aussage ab. Aber tatsächlich hat er gesagt, dieses ganze Hate Speech System und diese Regulierung von übler Nachrede und was es da alles gibt, ja, das hat ja eh nie funktioniert. Und ich meine, das ist doch das, was wir tagtäglich alle erleben. Also wir haben jetzt gerade wieder einen gehackten Account bei Facebook, wo irgendeiner wieder Geld dafür will, dass er Passwörter rausgibt. So irgendwo ein Passwort gehackt wurde und so. Ich habe da auch mit dem Thomas Thaler oder beziehungsweise Kollegen von mir, dem Thomas Thaler in Österreich geredet. Der hat uns da auch supportet. Danke und Grüße raus. Aber ganz ehrlich, das System an sich ist doch so, das ist doch gar nicht wirklich existent. Also über was reden wir eigentlich? Natürlich gibt es ja, wahrscheinlich genau.
Und da du so kritisch warst, über was redest du da?
Ja, ich rede aber darüber. Mir geht es gar nicht darum, ob wirklich, also machen wir es mal konkret. Ich schreibe heute bei mir einen Post und schreibe, Sumago ist die letzte Scheißagentur. Marco Jank ist ein Vollidiot.
Ja.
Leute, wirklich, der hat Steuern hinterzogen, der hat seine Oma in den Holzschuppen gesperrt und der quält kleine süße Igel. So.
Ja, ja, und also in der Reihenfolge stimmt das auch.
Ja, genau, das weiß ich ja. Und jetzt dann poste ich das und dann kommst du irgendwann und sagst, hier Facebook. So, jetzt geht's ja für dich los. Jetzt müsstest du ja sagen, Facebook, nimm das bitte mal raus, weil das stimmt nicht. Ich bin der Marco Jank, wir sind die Sumagos, um die es geht. Und der Junge hat Scheiße erzählt, ja. Mach das mal. Hast du das schon mal einmal probiert?
Nee,
versuch mal da, jemand anzuschreiben, jemand zu finden, die richtige Stelle zu eruieren, an die du das schicken müsstest. Und dann schickst du das hin und dann passiert da 3 Wochen erstmal gar nichts. Da steht der Post ganz lustig, locker in der Gegend rum. Also ist doch die tatsächliche Frage, über was regen sich denn alle aktuell auf? Über ein System, was virtuell vorhanden ist oder über eins, was wirklich greift und funktioniert? Und da sollte man mal eher ansetzen und überlegen, warum gibt es da keine Regulierung, die wirklich funktioniert? Ja?
Das heißt,
und warum
werden solche das heißt also, du hast deine Meinung revidiert nach dem Sascha Lobo. Also ich glaube, dein Post war auch vor Sascha.
Oder? Ich habe ja nie geschrieben, dass ich Facebook verlasse. Also du verwechselst mich immer noch. Nein. Nee.
Ich habe doch letztes Mal einen Beitrag von dir gelesen. Da komme ich doch nur auf das Thema.
Nee.
Hast du wieder gelöscht?
Nicht. Nein, habe ich aber nichts gelöscht. Aber ich hab schon Facebook-kritische Sachen geschrieben und auch generell. Aber ich habe noch nicht öffentlich gesagt, ich denke darüber nach zu gehen. Ja. Das tue ich aber tatsächlich. Also du hast das sozusagen wieder mental antizipiert, so wie man dich kennt. Ja.
Was ist denn? War es nur eine Assoziation? Ja. Okay, genau. Also können wir mal festhalten, Facebook würde ich persönlich nicht verlassen. Weil, also meine Reaktion ist ja nur, die ganzen moralischen Geschichten in allen Ehren und ist auch alles cool, aber das sind weltweite Netzwerke. Und auf der Welt gibt es halt unglaublich viele Pappnasen, die überhaupt nicht so eine moralische Vorstellung haben, wie wir sie haben. Und speziell bei internationalen Kunden werde ich ja auf jeden Fall ins Struggeln kommen, wenn ich dann irgendwie anfange, wie die Außenministerin jetzt irgendwie so eine moralischen Super Latten hochzuhalten. Ich finde das grundsätzlich schwierig, weil ich glaube, ein bisschen, also eine Mischung, man muss sich nicht alles gefallen lassen, aber so diese Nullresilienz, die wir anscheinend in Deutschland haben und die verbreitet sich immer mehr, die führt bei mir irgendwie eher dazu zu sagen, nee, ich brauche ein bisschen mehr Resilienz und ich will ja verdammt nochmal auch, also ich fahre einen Tesla, ja, also um das mal dazu zu sagen, und richtig geil finde ich das auch nicht. Aber ist ein geiles Auto und ich habe jetzt für Ende des Jahres, wenn meine Leasingrate ausläuft, irgendwie auch keine deutsche Alternative, wo ich Leute kenne, die mir so ein ID meinetwegen 3 oder 4 oder 5 oder 7 empfehlen würden, sondern die irgendwie würgen die auch alle rum. Das heißt, wo ist die Alternative? Ich brauche ein Auto, ich will auch ein E-Auto haben und naja, da ist jetzt irgendwie der Elon da und ehrlicherweise muss ich ja sagen, ich kenne den Chef von Renault nicht, ich kenne den Chef von BMW nicht, ich kenne den Chef von Daimler nicht. Vielleicht sind das auch alles irgendwie komische Typen, aber ich weiß es einfach nicht. Der hängt das halt raus und ja, der ist gefährlich, glaube ich schon, aber jetzt irgendwie diese Plattform auch grundsätzlich den Menschen zu überlassen und dann aufzugeben, weil nichts anderes ist es ja. Wenn jetzt unsere Kinder meinetwegen auf X wären, weil irgendwie da so eine, gibt so eine Verpflichtung meinetwegen oder so ein Chorgeist oder so ein Gruppengefühl in der Schule oder sonst wo und jetzt sind da viele auf X, dann kann ich ja irgendwie nicht sagen, okay, ich sorge jetzt nur noch dafür, dass die ganzen rechten Inhalte oder die Hate Speech, dass die da so in Überhang kommen, dass es kein Gegengewicht dazu gibt, sondern mein Job ist ja dann eher, auch von der anderen Seite so viel zu posten, dass es noch ein Gegengewicht dazu gibt, damit das nicht total abrutscht. Und ich glaube, das ist auch unsere Verantwortung irgendwie, weil so viele Netzwerke gibt es ja gar nicht. Also wenn ich jetzt mal einfach LinkedIn nehme, mein Job zum Beispiel bei LinkedIn, sehe ich da drin, einfach nicht über Politik zu reden. Also ganz oft habe ich schon angefangen zu schreiben, weil mich irgendein Thema so triggert. Und bei LinkedIn denke ich mir, nein, Marco, da lässt du so viel wie möglich, wie es hier irgendwie gelingt, Politik raus. Und bei TikTok ist das auch so. Soll man jetzt irgendwie die AfD nur auf TikTok wirken lassen und dann darauf hoffen, dass es irgendwann verboten wird? Oder probiere ich mich da auch zu engagieren und einfach ein Teil der anderen Seite des Weltbilds zu sein? Und ich glaube, so kann man das eben auch sehen, nicht aufgeben, sondern mitmachen. Weil sonst überlässt man denen ja das Feld und es gibt keine Alternative dazu. Oder?
Ja, also ist durchaus ein Argument. Ich weiß nicht, also ich bin ja auch noch nicht entschieden zu gehen, aber ich finde halt einfach...
Ja, aber bei X zum Beispiel bist du ja rausgegangen.
Bei X bin ich sofort gegangen. Ja, genau. Es war natürlich auch eine Plattform, die mich überhaupt nicht irgendwie angesprochen hat, so muss
okay.
ich
sagen. Aber also da wäre es ja meine. Auch so, dass du ein Gegengewicht eigentlich schaffen müsstest zu diesen ganzen Chaoten, die da jetzt Free Speech machen, angeblich. Ja, dann will ich auch Free Speech machen, aber mit dem Zeug, was meine Wertevorstellung ist, um da dann irgendwie noch... ja, ein Gegengewicht zu schaffen weltweit. Also ist zumindest meine Herangehensweise. Weil sonst, wenn du aufgibst irgendwie, das ist ja so Kopf in Sand. Und ja, wenn ich ans Dritte Reich denke, da haben auch eine Menge einfach nur die Klappe gehalten und nichts gemacht. Und ich bin jetzt vielleicht nicht der Typ, der auf die Straße geht, vielleicht irgendwann schon. Aber da könnte ich doch wenigstens Flagge zeigen, indem ich noch einfach meine Wertevorstellung da auch mit reintrage und nicht sage, oh nee, dann hau ich ab. Das ist ja so, als wenn, weiß ich nicht, hier Hitler an die Macht gekommen ist und ich sage einfach, okay, ich hau einfach ab. Also es gab ja ein paar Leute, die dagegen gehalten haben und ein paar Leute, die berechtigterweise auch abgehauen sind, weil sie Angst um ihr Leben hatten. Ist nun da nicht ganz so krass, aber im Endeffekt, ja, ein bisschen gegenhalten ist schon, glaube ich, wichtig. Also oft in den Bereichen, wo man es machen kann. Und deswegen will ich mich da überhaupt gar nicht so verabschieden in dem Thema.
Ja, ich finde auch gar nicht generell, ich finde die Diskussion, bleibst du bei Facebook, gehst du zu Facebook, wirst du weiterhin deine Kunden dort beraten? Und das Gleiche mit X finde ich eigentlich die falsche Diskussion. Ich glaube, die richtige Diskussion ist, was passiert, wenn Werte und Regelungen und Vereinbarungen, die vielleicht auch stillschweigend in Gesellschaften getroffen wurden, ja, dass Hate Speech oder Angriffe auf andere Menschen zu verurteilen sind generell, ja, dass das von den mehr oder weniger zwei reichsten Menschen, jetzt sind es nicht die zwei reichsten, ich glaube Elon Musk ist der reichste und Zuckerberg ist irgendwo da in den Top Ten, eine ist Wurst. Ja auch egal, eine Wurst.
Ganz kleines Licht.
Genau, aber wenn solche Leute plötzlich anfangen, sich derart zu radikalisieren, sage ich jetzt mal, was solche Thematiken angeht, dann finde ich das schon ein Thema, wo ich nicht einfach sagen kann, okay, ich bleib drin, bin ein Gegengewicht. Das ist auch schon sehr häufig schiefgegangen, gerade weil du Drittes Reich gesagt hast. Und das ist natürlich schon im Moment absolut kein, wie soll ich sagen, da sind andere Dimensionen noch dahinter. Ja. Aber trotzdem war es natürlich so, dass gerade das, was jetzt bei Facebook passiert, wird ja de facto zu einer Radikalisierung der Sprache führen. Und wenn du heute guckst, wie viele Jugendliche weltweit, es geht nicht nur um Deutschland, es geht generell darum, in sozialen Medien suizidär sind oder suizidgefährdet sind oder gemobbt werden oder all diese Dinge, die da passieren. Also passiert unendlich viel Leid. Und jetzt sagen die quasi das, was jetzt schon ein bisschen an Regularien auf den Weg gebracht wurde, im Übrigen ja auch im Wesentlichen von der EU immer getrieben, muss man auch mal sagen, ja. Das wird jetzt alles über den Haufen geworfen, weil wir sind die stärksten Menschen der Welt, die mächtigsten. Wir können das einfach machen. Und die Welt hat sich dran zu halten. Und das ist schon wieder so ein bisschen, also gerade weil du Drittes Reich gesagt hast, für mich ist das die Parallele dazu zu sagen, wir radikalisieren die Sprache in unserem Sinne. Ja, und sozusagen, wir akzeptieren auch keine Gegenrede mehr. Und das, da geht für mich der Weg hin und deswegen ist das für mich total, also ein totales No-Go zu sagen, ich akzeptiere das einfach so, wie es ist. Natürlich kann man dann sagen, ich bleibe auf der Plattform, aber ganz ehrlich, das weißt du genauso gut wie ich, da kannst du dich dran abarbeiten, tagelang und aufregen und posten und gegenhalten, da wirst du nichts bezwecken, weil am Ende die Leute, die da organisiert irgendwelche Trolle in die Netzwerke schicken, die werden immer am Ende gewinnen. Und ja, also kann ich verstehen, was du sagst. Und es gehört auch zum Teil meiner Beobachtung. Ich habe auch keine finale Lösung, jetzt zu sagen, zu gehen. Aber ich würde sagen, meine Tendenz geht für 2025 eher dahin, Facebook irgendwann zu verlassen. Und da kommt noch ein anderer Aspekt mit rein, weil ich ja Storyteller bin. Ich liebe eigentlich Facebook. Facebook war mein erstes soziales Netzwerk, wo ich richtig aktiv war. Und ich finde heute noch vom Handling Facebook deutlich komfortabler als andere. Also was die Beitragslänge angeht, was das Formatieren angeht, was das Integrieren von Medien angeht und. Also das gesamte Handling, die UX, finde ich nach wie vor überragend und liebe ich eigentlich. Trotzdem würde ich sagen, kann natürlich die Plattform sich nicht alles erlauben. Und ich finde auch, das Signal muss einfach kommen, dass große Menschenmengen oder Nutzermengen sagen, nee, das mache ich nicht mit. Und klar, wenn in Deutschland 50.000 Leute Facebook verlassen, das merkt er wahrscheinlich nicht mal. Aber ist ja egal. Es geht ja, wir haben ja im Bereich Purpose, kommen wir vielleicht später auch noch zu, immer über Wirksamkeit gesprochen. Und was kann ich tun? Ich kann im Moment dann eigentlich nicht mehr machen, als zu sagen, ich ignoriere diese Plattform und schenke ihr nicht mehr meine Lebenszeit.
Also mal, früher war es bei mir ja so, dass wir, als wir Einstellungen hier noch gemacht haben, dass schon immer ein Ausschlusskriterium war, dass ich gefragt habe, okay, wie aktiv seid ihr auf sozialen Netzwerken? Und damals gab es noch gar kein LinkedIn, sondern da war Facebook und Twitter eigentlich so State of the Art.
Für mich
war es ein No-Go zu sagen, nee, das meide ich, weil aus irgendwelchen moralischen Gründen, damals schon. Weil es irgendwie klar war, okay, wenn ich nicht da bin, dann werde ich mir nie ein Urteil darüber bilden können, was da eigentlich los ist. Und wenn ich in dem Bereich Marketing unterwegs bin und eben auch Twitter, also X oder Facebook-Werbung verkaufe und ich weiß nicht, welche Stimmung da ist oder auch wie die Ad-Systeme natürlich dann auch funktionieren, na, dann kann ich auch, also muss ich ja, also habe ich nicht mal eine Basis, weil ich könnte ja jetzt ausbilden und beim Urschleim anfangen, aber wenn da gleich eine moralische Keule geschwungen wird, dann brauche ich ja gar nicht anfangen. Warum bewerbe ich mich denn auch bei der Marketingagentur oder bei einer Online-Marketingagentur, wenn ich mit Social Media nichts zu tun haben will? Also, und aus der Warte raus, glaube ich, ich müsste ja jetzt immer noch dieselbe Frage stellen, weil es Teil unserer Marketingwelt ist. Und wenn einer sagt, jetzt so wie du, nee, moralisch passt mir das nicht, da bin ich nicht, den würdest du den einstellen?
Also du willst quasi lange hergeholt sagen, dass du mich nicht einstellen würdest.
Nee, dich würde ich einstellen, weil ich ja denke, dass du nur laberst, dass du nur ein Laberkopf bist.
Ja,
und
genau.
Ich dich ein bisschen kenne. Aber jetzt so, ja, also beim Kaltstart in eine Bewerbung wäre das doch ein No-Go, oder?
Ja, stimmt schon. Ja, hast
du recht. Also deswegen.
Man muss eben abwarten, wie sich das bei Facebook verhält. Wenn Facebook jetzt machen wir mal ein extremes Bild auf, einfach damit es klarer wird. Facebook zu einer Hate Speech Plattform wird, wo nur noch radikale Inhalte aller Couleur rausgehauen werden, ohne kontrolliert zu werden, wo Menschen geblamed werden, wo weiß was alles passiert, dann wird kein Kunde sagen, was, sie sind nicht bei Facebook, sie können uns da keine Werbung verkaufen, ja, dann gehen wir wieder. Aber wenn es so ist wie jetzt aktuell, du hast ja jetzt sozusagen von Facebook hochskaliert auf das soziale oder die sozialen Netzwerke und da bin ich natürlich bei dir. Jemand, der über Kommunikation redet, der muss über soziale Netzwerke reden. Und wenn ich nicht dabei bin, ich sage immer, wenn du 3 Tage in Köln beim Karneval warst, ist das was anderes, als wenn du 2-mal einen Faschingsumzug im Fernsehen gesehen hast. Ja? Also du hast eine andere Perspektive und so ist es auch mit Social Media. Ne? Ich habe aber noch 2 Punkte, die ich da loswerden will, mir notiert zu dem Thema X und Facebook. Die finde ich total spannend. Und zwar insbesondere bei Facebook habe ich mir so überlegt, also es ist ja jetzt allenthalben schon berichtet worden, wie das Ganze abgelaufen ist. 2021, nachdem Trump nicht oder 20, glaube ich, 21, nachdem Trump sozusagen nicht mehr so en vogue war, hat Zuckerberg ja sein Konto gesperrt, also das Konto von Trump gesperrt oder alle Konten auf Meta-Plattformen und hat gesagt, nee, also da gehen wir nicht mehr mit, das entspricht nicht unseren demokratischen Werten und so weiter. Ja. Und 2023 hat er dann wieder gesagt, okay, als klar war, dass Trump tatsächlich sich durchsetzt als Kandidat und so sich am Horizont abzeichnete, eine zweite Amtszeit eventuell, Da hat er dann gesagt, okay, wir aktivieren die Konten wieder. Und jetzt hat er ja sozusagen diesen Kniefall gemacht und hat gesagt, ja, alles, was ihr gesagt habt auf The True Social, ja, das ist alles richtig und überhaupt generell fahren wir das auch alles runter, ja, ist alles richtig. Und das war ja ein kompletter, ich weiß nicht, du bist ja kritisiert worden für den Begriff, den du da genutzt hast, habe ich gesehen bei einem Post. Wie hast du gesagt, es war ein Kniefall oder was? Nee, ich weiß nicht mehr. War es aber nee, auf jeden Fall. Was ich aber sagen will, eigentlich in dem Kontext war,
Anbietern, habe ich gesagt.
Anbietern, genau. Fand ich auch. Hat sich komplett angebietert.
Geschrieben habe ich es.
Aber was ich mir da überlegt habe, jetzt kommt die humoristische Komponente. Ja, man muss ja immer auch ein bisschen lachen. Ich habe mir echt so überlegt. Und zwar, was ich noch sagen muss, ist 21 wie 23 war das jeweils im Januar. Immer im Januar. Und zwar immer um den 15. Januar rum. Da habe ich mir so überlegt, wahrscheinlich gibt es da tatsächlich so 12. Januar das große Jahresopening mit Marc und Freuden. Ja. Und dann wird die Strategie rausgehauen irgendwie so. Weil es ist doch witzig, dass er im Januar 21 die Konten sperrt und im Januar 24 sozusagen ihn jetzt in die Arme schließt und im Januar 23 die Konten wieder freischaltet. Also scheinbar.
Weil die Amtseinführung immer im Januar ist, ne? 20. Januar ist ja.
Ja, es geht ja um Facebook, es geht ja um Zuckerberg, also um die Strategieänderung von ihm. Und ich denke mir so, sitzen die tatsächlich in so einem Laden Ende Dezember oder Anfang Januar zusammen? Zuckerberg mit den Badelatschen, das kennt man ja aus dem Film, und dann die ganze Führungscrew, ja, und überlegen sich da, was machen wir jetzt mit dem Konto? Ach komm, schalt mal wieder frei. So, zwei Tage später geht die Pressemeldung aber aus oder so. Also so wirkt das auf mich und das fand ich irgendwie witzig, ja, dass das eigentlich wie so eine Pommesbude ist, ja, obwohl die da, keine Ahnung, 48 Trilliarden Euro Umsatz am Tag machen. Scheinbar machen die da Anfang Januar ihr Meeting nach den Weihnachtsferien und überlegen sie, was macht man jetzt mit Meta. So wirkt es auf mich. Das wollte ich einfach mal loswerden. Das ist die lustige Komponente und die nicht so lustige Komponente ist, ich war ja letztes Jahr bei Greater. Du merkst, ich spreche das perfekt aus. Ja? Das
Greater, ja. Naja, du lernst ja von mir.
Ja, ja, genau, richtig. So, und da war ja die Mutter von Elon Musk. Ja? Und das war ja ein sehr bewegendes Interview. Also das hat mich wirklich angefasst, weil die so ultra sympathisch war und offen und erzählt hat. Und die hat ja auch so ein Stück weit ansatzweise reflektiert auf die Verhaltensänderungen und auf die Krankheit von ihm und so weiter. Ja. Und ich habe ja damals dann die Biografie gehört im Anschluss. Und ich glaube heute, und das war auch in der Lobo-Sendung, du hast vorhin so genickt, das haben die Leute ja nicht gesehen, aber du hast so genickt, als ich Sascha Lobo erwähnt habe. Ich glaube, du hast Lanz wahrscheinlich auch gesehen. Da wurde das auch thematisiert. Und ich glaube, was ich an dem Fakt von X und von Elon Musk wirklich schlimm finde, ist, in welcher kurzen Zeit er sich so extrem radikalisiert hat in eine Richtung. Ja, denn wenn man mal guckt, der war ja 21 noch Unterstützer der Demokraten in den USA. Jetzt kann ja einer politisch die Richtung ändern. Ich bin der Letzte, der sagt hier, ich denke da irgendeine Farbe. Also das finde ich nicht schlimm, das kann er machen, auch als Unternehmer. Aber er haut ja wirklich Dinger raus, wo er sagt, dieses woke dieser Woke-Virus hat meinen Sohn gekillt, denn er hat ja diese Transgender-Tochter. Und dass die sich komplett von ihm losgesagt hat und nichts mehr mit ihm zu tun haben will und auch den Namen abgegeben hat und alles, das hat den Mann dermaßen, berührt, würde ich jetzt mal sagen, dass der wirklich komplett in die andere Richtung geschossen ist. Und das ist halt bei dir und bei mir tragisch, aber nicht weiter schlimm, aber bei dem reichsten Menschen der Welt, der jetzt wirklich sagt, sein größter Feind sind liberale, woke Demokratien, finde ich das echt dramatisch. Also das ist für mich wirklich so behind the scenes, ja, behind the story ist das für mich wirklich die Story dahinter, wo ich mir denke, okay, wo geht das noch hin? Ja. Und jetzt letzter Satz dazu von mir, dieser Wahlkampfauftritt von ihm bei Trump vor der Wahl, den kennt ja wahrscheinlich jeder. Ich vermute mal, ihr alle draußen habt den gesehen, wo er da genau, also so wie du eben bei der Begrüßung ausgesehen hast, ja, genau so war das. Das ist doch einfach nur irre, oder? Jetzt sei doch mal ehrlich, das ist doch irre.
Naja, ist halt ein Asperger, wa? Würde ich jetzt sagen. Die Leute, die ich mal kennengelernt habe, die so in die Richtung sind, die haben halt irgendwie nicht so eine Kontrolle über das, was sie da machen. Und das, so sieht das dann am Ende aus. Muss man denen ja auch zugestehen. Wenn der jetzt sagen würde, ich habe Asperger und der kommt dann da so raus und er sich vorher noch entschuldigt, kann sein, dass ich ein bisschen überschwänglich bin, dann sagst du, der hat Asperger. Oh, das ist sehr verständlich. Aber ey, wir reden ja von demselben. Also der Typ ist schon sehr hart an der Grenze. Mein Statement war ja nur, überlegt euch, wenn ihr Marketing seid, dass ihr nicht so leichtfertig raushauen könnt, dass ihr einfach überall aufhört. Weil so viele Netzwerke gibt es nicht und wir als Marketer verkaufen Reichweite. Wir können uns natürlich und müssen uns Gedanken darüber machen. Aber so leichtfertig einfach zu sagen, das hat ja auch eine Spiegelwirkung. Wenn jetzt so ein, also selbst wenn du es jetzt nicht warst, wenn ein anderer Agenturchef, irgendwo habe ich es ja gelesen, wenn der jetzt sagt, irgendwie, ich bin in so einer großen Agentur und ich gehe jetzt selbst von Facebook weg, dann hat es ja eine Wirkung irgendwie auch auf den Kundenkreis oder auf zukünftige Kunden oder auch über das, wie ich da rangehe. Und das, glaube ich, ist irgendwie ein Schnellschuss. Klar müssen wir uns über die Moral im Marketing grundsätzlich vielleicht mal Gedanken machen, aber zurzeit sind wir da in dem Hamsterrad drin, können uns doch gar nicht leisten, irgendwie da zumindest so kaltblütig auszusteigen. Irgendwie muss ja schon Hand und Fuß haben. Weil wenn du jetzt eine Agentur hast, die 30% PPC-Umsatz hat, irgendwie auf Facebook meinetwegen, und du sagst jetzt, wir gehen da raus, dann sind ja damit direkt Arbeitsplätze verbunden und dann sollte man sich einfach nicht so, das sollte man nicht so leichtfertig hingehen. Okay, Wolfgang, haben wir jetzt hier schon 30 Minuten jetzt wieder darüber geredet,
aber nicht schlecht. Ich bin noch gar nicht fertig.
Du bist noch gar nicht fertig, aber wir wollen noch über Trump reden.
Machen wir ja, haben wir ja eben auch schon. Wir mischen das einfach interaktiv. Du musst da mal ein bisschen flexibel sein. Also bei Marco hat sein Skript.
Ich muss dich immer ein bisschen stoppen, irgendwie, weil du ein Märchenerzähler bist. Du bist so ein Habeck hier in dem Podcast.
Genau. Ich wollte dir, ich habe dich auch schon an meinen Küchentisch eingeladen, du kommst ja nicht. So, ich wollte noch ein Fazit ziehen, so aus Marketing-Sicht, was ich glaube. Denn wir wollten ja auch so ein bisschen drüber reden, was bewirkt denn das alles? Ja, wo geht denn das alles hin in diesem Jahr? Und meine Prognose ist, was ich aktuell wahrnehme und was ich auch glaube fürs neue Jahr ist, dass so diese Micro-Communities, die schon mal mega out waren, ja, also ich finde, die waren schon mal mega out, jetzt, dass die so langsam wieder hochploppen. Und ich glaube, dass die auch wichtiger werden. Also, wenn du jetzt Dienstleister bist, dass du irgendwie so einen Discord-Server aufmachst oder keine Ahnung, irgend sowas anderes. Ich wahrscheinlich
komm in die Gruppe.
Komm in die Gruppe, genau. Und am besten keine Facebook-Gruppe, sondern vielleicht was anderes. Aber es gibt ja ganz viele von diesen School und wie die Dinger alle heißen, die da jetzt so aufploppen, wo wirklich kleine, feine Einheiten von Menschen, die auch den gleichen Purpose und die gleichen Interessenslagen haben, sich treffen. Und was ich wahrnehme ist, auch bei uns im Kundenkreis, dass durchaus dafür auch ein Markt ist. Also dass Menschen auch bereit sind zu sagen, okay, ich zahle jetzt Betrag X im Monat dafür, dass ich in einem exklusiven kleinen Community bin, wo ich nicht Reichweite generiere, aber sozusagen Fachwissen austausche oder wie ich es auch immer nennen will. Also unter dem Stichwort Micro-Community, das glaube ich ist ein Ding, was eine Renaissance erleben wird in diesem Jahr, getriggert unter anderem dadurch, dass die großen Plattformen mit ihrem Image Schindluder treiben.
Also ich habe es im letzten Jahr ja schon angefangen. Also die Prognose hätte ich ja schon oder habe ich im letzten Jahr schon gehabt. Und ich muss sagen, es ist unglaublich schwer. Also die ganzen Plattformen, School oder irgendwelche anderen aufgebauten Engines, die sind natürlich cool und ich bin völlig bei dir, dass das eine Zukunft sein kann. Gerade im Gegenstück zu künstlicher Intelligenz und alles, was daraus entsteht. Aber es ist unglaublich schwer, gerade Leute im Marketing für irgendwie eine Sache noch zu binden in einer Welt, wo einfach die Schlagzahl so hoch ist. Ich glaube, diese Form von Überforderung, die wir hier gerade im Marketing haben oder in Nachrichtenlage allgemein, die ist halt so hart, dass meine Prognose auch war, ja, da werden sich vielleicht Leute in so eine Gruppen zurückziehen, in so eine Communities zurückziehen. Aber ich glaube, das gehört einfach dazu, dass das auch wieder ein Punkt ist, der dann auch wieder zu viel ist. Dass das jetzt so wie ein Bereich ist, hey, ich gehe jetzt in eine Sauna und entspanne mich mal irgendwie. Der Effekt ist, glaube ich, nicht da, sondern es ist wieder ein zusätzliches Angebot. Und da zu gucken, was passt denn da für mich, was passt denn nicht, ich glaube, das kriegen die Leute gar nicht so hin. Deswegen gucken wir mal. Ich glaube da nicht so dran, auch wenn es die richtige Richtung ist. Weil es so eine Gegenbewegung zu AI wäre. Aber ich bin ein bisschen skeptisch zu dem, was ich jetzt so erfahren habe. Aber ich werde in 25 ja auch über die Campix, wenn es mir ein bisschen besser geht, auch den Versuch nochmal starten mit unseren Gruppen, die wir da haben. Weil ich einfach Bock darauf habe persönlich. Und vielleicht machen ja ein paar Leute mit. Aber das im großen Stil aufzubauen, die meisten haben ja probiert, das im großen Stil aufzubauen, damit die Community in sich funktioniert und man als Host gar nichts mehr machen muss, eigentlich nur noch die Kohle einsammelt. Und ich glaube, der Ansatz, der funktioniert nur begrenzt. Also wenn du jetzt ein Gary Vaynerchuk bist oder so, dann geht's vielleicht. wenn du schon auf irgendwas aufsetzen kannst, aber wenn du jetzt als fix niedlich hier als Veranstalter hier irgendwie kommst und jetzt hier ein paar Leute vereinen willst, ist schon unglaublich schwierig. Mhm. Okay, wollen wir jetzt weitermachen? Nächsten Punkt oder hast du noch weit auf deinem Zettel?
Also, ich bin durch.
Mhm. Am 20., wenn ich richtig informiert bin, wird Donald Trump zum Präsidenten gekürt, ein zweites Mal und damit auch, muss man ja auch mal positiv formulieren, zum letzten Mal, weil man kann nur zweimal kandidieren, wenn er die Gesetzeslage so lässt.
Genau, finde ich optimistisch,
ja. Ja, da bin ich auch schon darauf hingewiesen worden. Ja, hoffen wir mal das Beste, aber im Regelfall, was ist schon der Regelfall unter Trump, war es das letzte Mal. Gucken wir mal, was passiert. Aber ich meine, alle Leute rennen jetzt da draußen rum und alle mutmaßen Steuern, Zölle, irgendwie was so kommt, was er machen wird mit der Ukraine etc. pp. Und alle sind sehr getriggert von dem Thema. Alles, was er auslöst, ist immer Maximalforderung. Deswegen ist das Triggern extrem stark. Aber was mir ein bisschen zu kurz kommt immer, ist so die Auswirkungen, die das vielleicht auf uns als Unternehmer haben wird. Also persönlich wird es ja Auswirkungen haben auf uns, aber ich möchte es jetzt mal auf das Unternehmertum fokussieren, weil wir beide ja Unternehmer sind mit Agenturen und einfach daraus abzuleiten, was wird jetzt passieren, wenn er diese ganzen Schritte, die er angekündigt hat, macht, dann wird das ja auch Folgen auf den Markt haben und damit Folgen auf die Struktur oder die Stabilität unserer Agenturen und darüber mal gezielt nachzudenken, so wie so ein Persona, ja, ein Szenario zu zeichnen, was wäre, wenn er den Krieg in der Ukraine beendet, wenn er dafür sorgt, dass die Ukraine, also als zweite Alternative, wenn er die Ukraine an die Russen geben sollte, damit da irgendwie Frieden ist. Also diese ganzen Szenarien mal durchgehen, um dann die Folgen für sein Unternehmen zu berechnen. Machst du sowas mal oder denkst du nur, du lässt dich nur triggern von diesem Thema?
Nee, also so dezidiert mache ich es nicht, weil du ja gesagt hast, durchrechnen. Natürlich denkt man drüber nach und man ist ja politisch auch interessiert. Und tatsächlich ist es bei uns auch so, dass wir schon Auswirkungen spüren. Also wir haben natürlich bei der Russland-Geschichte, beim Krieg, Kriegsausbruch mit der Ukraine, haben wir das gespürt, weil wir Kunden, und nicht wenige Kunden hatten, die in Russland gut engagiert waren, die dann zum größten Teil komplett oder ja, entweder komplett oder zum Großteil ihr Engagement zurückgefahren haben. Das hast du schon gemerkt. Jetzt konkret auf Trump bezogen, muss ich sagen, fällt mir das extrem schwer, weil ich immer noch nachhaltig schockiert bin von dem Wahlergebnis. Also wir hatten ja schon mal drüber geredet im Dezember.
Aber es ist schon ein paar Tage her. Also,
Schütteln. Ja, natürlich schüttle ich mich auch. Aber der Punkt ist ja der, es ist jetzt auch nicht so, dass ich deswegen Weltuntergangsstimmung habe, aber der Punkt ist, der Politik generell weltweit auf so vielen Ebenen ist aktuell so verstörend, finde ich. Also mir fällt es wirklich, ich hatte zum Beispiel, wenn du den Post meinst, gepostet, dass ich keine Ahnung habe, was ich wählen soll. Dass ich natürlich wählen werde, weil dann kommen ja immer die Demokratieschützer unten drunter und posten dann immer gleich, wie wichtig es ist, dass man wählt. Das ist ja, steht ja außer Frage.
Ja.
Aber die Frage ist doch tatsächlich, wen wähle ich? Und also jetzt auf Deutschland bezogen und auf Trump, um bei deiner Frage zu bleiben, ist es nach wie vor für mich völlig unverständlich, dass jemand, der so extreme Positionen vertritt, nochmal wieder zum Minister oder zum Chef und gewählt wird. Also das ist.
Aber es stehen ja ein paar Zahlen wirklich im Raum, ne? Also wenn du jetzt, du bist ja auch so ein Landsgucker, das heißt, da sitzen ja Wirtschaftsfachleute, die sagen, okay, wenn Trump an die Macht kommt, dann wird für Europa oder für Deutschland werden bestimmte Mengen oder eine bestimmte Höhe an Zöllen vielleicht verhängt, wenn die EU sich nicht in irgendeiner Form mit der USA irgendwie jetzt noch eine Vereinbarung macht. Und da tauchen ja immer manchmal so Zahlen auf, ne? Dass man sagt, okay, das Bruttoinlandsprodukt, wenn die Zölle kommen in der Höhe, wie sie jetzt so prognostiziert sind, dann könnte das Bruttoinlandsprodukt um 10% sinken. Das ist zumindest so eine Zahl, die ich mal gehört habe. Das ist,
nee, das stimmt aber nicht.
Also, nee, um 2% sinken.
Richtig, 10%
genau. Ist so.
KPMG hat prognostiziert bei 20% Zöllen, also sozusagen worst of the worst, wobei man ja nicht weiß, weil Trump ja auch schon gesagt hat, er zieht das knallhart durch. Die EU hat ja dann gesagt, dann erheben wir auch Zölle, und hat er gesagt, dann erhebe ich meine höher. Ja. Und er hat gesagt in der Rede letzte Woche, Zölle über 100% sind durchaus denkbar. Ja. Also der Typ ist ja völlig maßlos, was sowas angeht. Und KPMG hat aber ausgerechnet, bei 20% Zollerhebung würde es etwa 300.000 Arbeitsplätze in Deutschland kosten, in Zulieferbetrieben
etc. Genau, die Zahl hatte ich auch gesehen
auf und Arbeitsplätze. 1,5% Bruttoinlandsprodukt.
Okay, ja, dann etwa. Passt ja ungefähr so. Ja, ich hatte auch genau. Mal zwei irgendwo erzählen, war jetzt Quatsch.
So genau kann es eh keiner ausrechnen.
10 wäre ja schon übel. Ich meine, wir wollen ja schon bei 0,2 minus. Also, dass es jetzt nur noch nach oben geht, glaube, hatten wir noch nie. Aber ich meine, daraus, du könntest ja jetzt hingehen und dich hinsetzen und eine Risikoanalyse, darauf will ich eigentlich hinaus, dass du eine Risikoanalyse deiner Kunden machst und sagst, okay, wie weit sind die denn in ihrem Geschäftsumfeld davon betroffen, von den Sachen, die jetzt Export betreffen, und was könnte das für Auswirkungen auf meine Firma haben? Und das ist ja eine Sache, glaube ich, was man in der heutigen Zeit mal machen sollte, einfach um vorbereitet zu sein, wenn es denn passiert, weil dieses Szenario, was danach passiert, also sagen wir mal, jetzt sind Leute sehr, sehr exportaffin und sind davon getroffen, meinetwegen sehr stark, wie manche ja auch von dem Russland-Angriffskrieg auf die Ukraine betroffen waren. Und welche Auswirkungen könnte das auf die Entscheidungsfindung meiner Kunden haben und damit auch auf meinen Umsatz, damit ich so ein Szenario habe, was passieren könnte? Weil für mich war es immer so als Agenturinhaber, wenn die Leute, und das ist leider der Regelfall gewesen, dass die Leute gerade nach Corona einfach angerufen haben. Da gab es nicht so eine Vorglühzeit, dass sie gesagt haben, hier ist ein bisschen was, die reden da irgendwie, dass wir die Budgets einkürzen müssen. Ja, bei manchen ist das so. Aber bei den meisten werden die Budgets gekürzt und dann rufen die an und sagen, ich muss. Und dann stehst du da und guckst dann in deinen Vertrag und überlegst dir nur, okay, welche Vertragslaufzeiten hatten wir denn da drin? Wir hatten mal so eine Phase, fälschlicherweise auch, muss ich sagen, bereue ich auch so im Nachhinein, dass das ja mal so State of the Art war, dass so SEO-Agenturen oder SEA-Agenturen so monatliche Kündigungsphasen hatten, weil man sagt, ja, wenn die Kunden zufrieden sind, na dann werden die auch ewig bleiben. War ja mal so eine Phase, kennst du ja auch vielleicht. Und diese Kunden sind natürlich übel, weil du guckst in also der kündigt oder sagt, Budget, was? Und du guckst rein und denkst, ja, okay, monatliche Mist. Kündigungsfrist, du hast gar nichts in der Hand irgendwie. Du kannst jetzt nicht irgendwie damit locken, dass noch irgendwas ist, sondern kannst eigentlich nur noch zustimmen. Und das ist natürlich hart, wenn du nicht so eine Vorlaufzeit hast. Und wenn du das hast oder auch wenn du so halbjährliche Vertragslaufzeiten hast oder vierteljährlich, dann ist ja schon wichtig, einfach mal zu gucken, okay, welches Risiko könnte auf mich einströmen, damit ich vorbereitet bin. Also einfach so einen Plan in der Schublade zu haben, das hat mir auch unter Corona gefehlt, weil ich einfach nicht vorbereitet war. Ich glaube, da hätte man sich vielleicht auch schwer darauf vorbereiten können, aber jetzt könnte man sich ja vorbereiten. Und du machst es nicht, wenn ich es jetzt so richtig gehört habe, aber...
Nee, das stimmt nicht. Ich mache es schon, aber ich habe es nicht durchgerechnet.
Aber in welcher...
Ich habe es nicht konkret durchgerechnet in der Agentur mit meinen Kollegen in der Geschäftsleitung. Aber wir gucken natürlich schon, wer ist denn im Amerika-Geschäft vertreten. Und wir machen konkret auch, also wir haben Dienstleistungen, die wir verkaufen, die konkret mit dem Amerika-Geschäft des Kunden zusammenhängen. Mhm. Also ganz konkret SEO für die USA. So. Mhm. Wenn der Kunde jetzt sein Produkt da nicht mehr verkaufen, also es ist Hardware, es sind Produkte, die da verkauft werden und für die wir sozusagen das Marketing unterstützen dort. Von hier aus. Und wenn der Kunde die nicht mehr verkaufen kann dort, dann fällt unsere Dienstleistung weg. So. Und das haben wir natürlich schon angeschaut. Und wir haben auch generell gemerkt, und ich finde, es geht ja so ein bisschen drum, A, wie bereitet man sich auf sowas vor als Unternehmer? Genau. Und B, auch, was kommt eigentlich in dem Jahr auf uns zu? Und ich glaube, was tatsächlich die größere Welle ist, also ich glaube, dass diese Trump-Welle vielleicht nicht so sehr schwappen wird, wie sie jetzt aktuell bewertet wird. Und zwar aus folgendem Grund. Und das ist meine ganz persönliche Meinung. Ich halte Trump für einen Gambler. Trump war immer über sein ganzes Leben irgendwie ein Zocker. Der hat immer versucht, den besten Deal rauszuholen. Und das ist übrigens auch das, was die Leute dem abnehmen. Und das ist auch das, was die Leute gewählt haben. Die wissen, der holt das Maximale für Amerika raus. Dass er, by the way, für sich auch noch das Maximale rausholt, ist dann, nehmen die in Kauf. Das wissen die, ja? Ich meine, das ist ja, haben wir ja im Dezember schon drüber gesprochen. Und dieses America First und diese Zollgeschichten und dieses, wir annektieren jetzt irgendwie auch noch mal Grönland, ja? Was ja schon fast so ein bisschen Allmachtsfantasien auch wieder sind. Das Ganze haben die Leute bewusst gewählt und in Summe wird das dazu führen, dass der Wettbewerb und die Märkte härter werden. Das ist meine Bewertung. So,
aber in Bewegung als, kommen auch, ne?
Als Metaklammer. Es wird nicht einfacher werden. So, für unsere Kunden nicht und für uns auch nicht. Und dann muss ich in der Bewertung gucken, wir persönlich, also Team Digital, die Agentur, die ich gegründet habe, wir sind nicht direkt vom USA-Geschäft abhängig. Das heißt, wir haben keine direkten Produkte, die wir dort verkaufen, oder wir haben sogar kaum noch Produkte, die wir von dort beziehen. Wir haben bei den Tools, ja, hatten wir auch schon drüber geredet, auch ein bisschen ausgemistet und darauf geachtet, vielleicht europäische zu nehmen. Also Beispiel kann ich einfach mal sagen, von Semrush weg hin zu Sistrix als Beispiel und solche Sachen, ja. Also das wäre für uns jetzt kein Impact, der unsere Agentur irgendwie in den Grundfesten zerstört. Das sind vielleicht Prozente vom Jahresumsatz oder so. Das wäre jetzt wahrscheinlich nicht so schlimm. Aber die Frage ist doch, wie geht man generell dann als Europa, auch als Wirtschaftsraum, wir alle gemeinsam damit um, ja, wenn einer von außen so viel Druck macht und das ganze System hier verdichtet, mehr oder weniger, weil er von außen Druck macht. Und da sehe ich schon tatsächlich auch echt Probleme auf uns zukommen. Und nicht nur deswegen, weil Europa sozusagen, es ist nicht USA versus Europa, sondern das ist USA versus die Welt. Und wenn man einfach nur mal eine Sparte sich anguckt, habe ich heute einen interessanten Artikel gelesen, dass die Chinesen mittlerweile eine Fertigungskapazität haben von etwa, man schätzt, 55 Millionen E-Autos im Jahr. Der chinesische Markt nimmt aber im Schnitt, und das jetzt schon hochgerechnet anhand der Wachstumszahlen, pro Jahr etwa 20 bis 25 Millionen Autos auf. Das ist ja schon auch eine Riesenmenge. Also sie haben einen wahnsinnigen Binnenmarkt, den wir nicht haben. Aber den haben sie schon mal. Das heißt aber, die haben 30 Millionen E-Fahrzeuge sozusagen Überschuss, die ins Ausland verkauft werden müssen. Und das bedeutet natürlich, es gibt einen enormen Druck hier bei uns wieder, ne? Ich habe jetzt gelesen, gestern in der Zeitung tatsächlich, chinesische Investoren haben Interesse an VW-Werken bekundet. Also das sind alles so Sachen, die ich so als Fragmente und Puzzleteile zusammenbaue und im Kontext von Trump sage, okay, wir haben mit den USA einen riesen Handelsüberschuss als Deutschland. Da wird sehr viel wahrscheinlich ins Wanken geraten. Und das ist was, worauf man sich vorbereiten muss. Hast du völlig recht. Also wie mache ich's?
Genau, also mir ging es auch nur darum, jetzt zu sagen, dass jeder da draußen, der vielleicht jetzt hier auch zuhört, da werden ja auch ein paar Agenturchefs mit bei sein, aber auch wenn ich leitender Angestellter bin oder sogar wenn ich Angestellter bin, dass man sich einfach mal Gedanken darüber macht, okay, wie sicher ist mein Arbeitsplatz jetzt nicht, um jetzt Angst zu schüren, sondern einfach mal darüber nachzudenken, welche Auswirkungen könnte das jetzt mit den Kunden, die ich jetzt hier betreue in der Agentur, welche Auswirkungen könnte das haben? Einfach mal ein Szenario für sich zu machen, um dann mit seinen Führungskräften oder auch mal mit den Inhabern oder mit den Unternehmern in dem Unternehmen, dass man einfach mal darüber reden kann und fachsimpeln kann, damit man auch so ein Gefühl bekommt. Und auf der anderen Seite, also das wollte ich jetzt mal runterbrechen, abseits von diesem großen Rad, was ich natürlich, wissen wir beide nicht, wo es da genau hindriftet. Was ich aber immer so in den letzten Jahren festgestellt habe, ist, dass speziell in Agenturen schon die Tendenz da ist, dass die Agenturen wirklich Agenturbusiness machen. Ja klar, heißt die Agentur ja auch so. Aber immer wenig Fokus darauf gelegt wird, eigene Produkte an den Markt zu bringen. Also ganz oft sind die Leute in den Agenturen sehr schnell dabei, ihre Kunden zu beraten, was denn so geil ist und wie man die Produkte verändern könnte und wie man denn SEO macht. Aber so eigene Produkte an Markterfordernissen anzupassen oder anzubieten oder zu produzieren, da tun sich viele Agenturen schwer. Klar, weil es auch vom Wort her nicht so passt. Aber ich bin ja so ein Verfechter davon, dass man immer auf mehreren Beinen stehen sollte. Und wenn die Welt sich jetzt verändert und sich bewegt, dann ist doch auch ganz cool, als Agentur vielleicht darüber nachzudenken, dass irgendwelche Bedürfnisse entstehen könnten, irgendwelche Probleme auch entstehen könnten bei Kunden, wo ich die Lösung entwickeln kann. Also da geht es jetzt noch nicht mal so darum, dass ich jetzt die zündende Idee habe, sondern dass ich bewusst in die Richtung gucke, mit meinen Mitarbeitern meinetwegen zu sagen, okay, wo seht ihr denn hier den größten Pain, der jetzt aus Trump raus entsteht, aus der Unsicherheit bei Menschen meinetwegen entsteht oder auch Sachen, die nur innerdeutsch sind, meinetwegen, dass jetzt wir so ein Boomer-Gap haben werden oder so ein Boomer-Boom haben werden und da einfach in unserer Gesellschaft demografisch unheimlich viel passiert oder dass wir doch, auch wenn wir eine Menge strugglen, aber doch in Richtung Klimawandel unterwegs sind, dass da einfach mehr geguckt wird, was kann man denn noch machen als Produktangebot, abseits von dieser Nummer, dass man ja E-Kurse anbietet oder so. Also ich glaube, da geht schon ein bisschen mehr und nicht nur, weil man jetzt das so machen sollte, sondern weil ich festgestellt habe, dass es ein großes Problem in Agenturen ist, dass die Leute in der Regel kein Gefühl haben, wie es sich anfühlt, wenn man wirklich Produkte verkauft. Also es ist ein totaler Unterschied, wenn du was anbietest und für das Ad-Budget, was du jetzt einsetzt oder für das Budget, was du in SEO ausgibst, wenn du wirklich darüber selbst entscheiden musst, weil es deins ist oder ob das Budget vom Kunden ist. Das ist ein himmelweiter Unterschied und die Entscheidungen, die da oftmals getroffen werden, sind in meinen Augen, was ich so höre, ziemlich leichtfertig in vielen Bereichen. Das erinnert mich immer so ein bisschen daran, ich war ja mal jahrelang, 27 Jahre lang Polizist und habe in meinem Leben bestimmt eine Menge Verkehrsunfälle hier in Berlin aufgenommen. Aber als ich mal selbst einen hatte, fühlte sich das vollkommen anders an. Also man fängt wieder an zu strugglen, denkt, okay, wie ist es denn jetzt? Weil die Perspektive sich total verändert hat. Und dieser Perspektivwechsel, den hatten wir früher in Agenturen ja teilweise, weil die Leute gezwungen wurden, eigene Projekte zum Beispiel zu bauen, auch wenn es nur im Bereich von Content-Marketing war oder so. Aber selbst da hat sich das schon mal nach irgendwas angefühlt. Heute wird das relativ trocken gemacht. Denkt ihr denn in so eine Richtung einfach, dass du denkst, okay, Trump wird irgendwas verändern, das Sicherheitsgefühl in Europa wird sich verändern, da könnte ich jetzt meinetwegen irgendwas anbieten, was irgendwie mehr Sicherheit verstreut oder so. Also irgendwie so eine Folge aus dem, dass Trump jetzt kommt und irgendwas verändern wird, da werden ja neue Märkte entstehen. Denkt ihr so allgemein darüber nach, um ja, vielleicht auch mehr also Verständnis in der Agentur zu haben, jetzt nicht mal um am Ende ein wirkliches Produkt zu haben, sondern nur darüber zu philosophieren?
Ja, wir denken darüber nach, aber überhaupt nicht in die Richtung Produkt. Ich war nie jemand, der, also ich kann das alles nachvollziehen, was du sagst, aber das war nie meine Denke, ein eigenes Produkt zu haben, eine eigene Software an den Markt zu bringen oder sowas. Ich meine, wir vertreiben ja schon seit vielen Jahren zusammen mit dem Philipp Helminger SEOLIZE. Das ist ja so ein Hidden Champion im SEO-Bereich. Läuft auch echt gut, immer noch viele Installationen und so. Aber es war nie mein Ding, da so ein Produkt zu haben. Es fühlt sich cool an, da was zu verkaufen, aber es ist nicht mein Ding. Mein Ding ist Dienstleistung. Mein Ding ist Leistung gegen Stunde gegen Geld. Also genau das, wo du jetzt Schnappatmung kriegst. Aber trotzdem kann ich dir sagen, wie wir uns darauf vorbereiten. Und ich finde, es ist gar nicht so schwer. Also wenn man die Panik und alles mal wegschiebt, dann habe ich für mich eigentlich drei Dinge identifiziert.
Also nicht mal Panik, also für dich wäre ja eher eine Chance vielleicht, irgendwelche Fehler eher zu sehen als andere Märkte, eher zu sehen, da wo sie noch rentabel sind. Ne?
Also ich habe drei Maßnahmen für mich definiert. Zwei für mich sozusagen mehr oder weniger privat oder die man auch in der Agentur mal mit dem Team besprechen könnte, ob jeder das für sich so sehen möchte als Denkanstoß und eine für die Agentur. Fange ich mal mit dem Privaten an. Ich will einfach Europa stärken. Einfach auf der Metaklammer. Ich will Europa stärken. Also ich will mir mehr überlegen und das heißt jetzt nicht, ich darf nicht in die USA zum Urlaub machen fahren. Da war ich schon, ja. Ist geil. Aber trotzdem werde ich dreimal überlegen, wo investiere ich jetzt mein Geld? Wo kann ich eventuell Europa stärken? So einfach als Metaklammer, ohne konkretes Beispiel. Für mich privat.
Also Urlaub in Europa zum Beispiel.
Beispiel. Vielleicht ja, eventuell so eher mal einen eben mehr in Europa als einen in Übersee oder sonst wo. Ja, vielleicht.
Ja.
So, das Zweite ist, was ich privat machen möchte, und das finde ich einen ganz wichtigen Hinweis, und jetzt kommt gleich wieder diese Farbendiskussion, die würde ich gern weglassen. Europa freundlich wählen. Ist für mich definitiv eine Maßnahme. Das heißt, ich habe mir dieses Jahr fest vorgenommen, mir mal alle Wahlprogramme relativ genau durchzugucken und wirklich rauszufiltern, vielleicht auch mit Notebook LM oder was anderem, keine Ahnung, mal so die Essenzen rauszuziehen, wie sieht es denn mit der Europafreundlichkeit eigentlich genau aus? Jetzt weiß man ja ein paar Parteien, wie die positioniert sind. Ich finde auch manche europafreundlichen Argumente sind nicht meine. Also finde ich auch nicht gut. Aber in Summe möchte ich ja Europa stärken. Also werde ich auch versuchen, aus meiner Perspektive europafreundlich zu wählen. Das sind die zwei privaten Dinge. Und jetzt der wichtigere Punkt ist natürlich, was kannst du als Agentur machen? Gerade wenn du sagst, wir sind eine Dienstleistungsagentur. Und da ist die Maßnahme bei uns ganz klar. Wir möchten mehr versuchen, Kunden zu finden, die zu den Gewinnern der Situation gehören. Immer, wenn es im Leben Probleme, Stress, Druck von außen, viele strugglende Unternehmen oder sogar Insolvenzen gibt, dann gibt es immer auch Gewinner. Es gibt immer Gewinnerbranchen und zu schauen, ob man vielleicht da ein oder zwei Kunden raus akquirieren kann, sozusagen gewinnen kann, ob man sich da in der Kommunikation, im Storytelling für solche Gewinnerbranchen besser positionieren kann. Das ist eine Maßnahme, die wir machen möchten, wo wir sagen können, okay, es geht einfach darum, so ein bisschen sozusagen zu identifizieren. Und wer hat bessere oder viel bessere Daten als eine Online-Marketing-Agentur? Ja, wir können wirklich viel rausfinden. Man kann relativ viele Daten im Zugriff nutzen. Und deswegen ist das ein Ziel, zu sagen, okay, lass doch mal gucken. Ich sage jetzt mal ein Beispiel. Wir arbeiten indirekt, aber jetzt haben wir im letzten Jahr für eine dänische Windenergiefirma gearbeitet, die bestimmte Windenergieprodukte baut, die du dann in Bergregionen, abgelegenen Bergregionen der Welt oder in der Wüste, in kleinen Dörfern in Afrika, kannst du so ein Ding hinstellen. Das wiegt halt extrem wenig und bringt extrem viel Leistung. Das heißt, du kannst im Prinzip einem ganzen Dorf Licht geben, nur mit so einem Teil, ja, also um es verkürzt zu machen. Aber das ist definitiv eine Branche, die sagen, wir wissen nicht, wie wir die Nachfrage abdecken sollen. Wir brauchen Leute, wir brauchen Ressourcen, wir brauchen Hallen, wir brauchen Material, wir brauchen alles. Unsere Maxime für die nächsten 4 Jahre oder unser Planungshorizont sagt uns Wachstum. Mhm. Und sich eben solche Segmente rauszupicken und zu sagen, okay, ich möchte die anderen nicht verlassen, ich will auch denen vielleicht auch helfen, ja, und auch da weiter positioniert sein, aber eben das Risiko zu minimieren, indem ich sage, ich suche mir Wachstumsbranchen raus. Das wäre unsere Reaktion darauf.
Genau, also genau da soll es hingehen, so als Rat eigentlich so, was so mein Anliegen war. Macht euch einfach Gedanken darüber. Ich kenne halt so viele in meinem Umfeld, die einfach nur meckern, sich triggern lassen und dann einfach nur abwürgen, aber sich keine Gedanken darüber machen, welche Folgen das wirklich hat. Und diese Ebene weiterzudenken, ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, um dann in Zukunft für die nächsten 4 Jahre oder mehr noch kraftvoll zubeißen zu können.
Dann eben. Aber weißt du, was mich noch sehr umtreibt in diesem Kontext?
Ja, also ich weiß es nicht, sag.
Und da finde ich aber, dass wir zwei, also exemplarisch, stehen für die ganzen Loser in Europa. Ja, also wir zwei sind sozusagen die Chef-Loser. Wir sind die Loser. Ja, genau. Wir sind Exemplare, Role Models dafür, weil ich frage mich tatsächlich, und jetzt mal ganz im Ernst und wirklich ernst gemeint, Facebook, X, Threads, das ist ja alles wahnsinnig aufwendig mit Serverfarmen und tralala und hin und her. Das verstehe ich auch alles, ja. Aber es ist doch keine Raketentechnik. Es ist 2025. Wir haben unfassbare Steuereinnahmen in Europa. Ja. Warum schaffen wir es als Europäer nicht, da eine vernünftige Alternative zu bauen? Warum gibt es nicht, also die Politik nehme ich da genauso in die Haftung, vielleicht sogar noch mehr, als das Unternehmertum. Aber warum gibt es nicht verdammt nochmal 20 Millionäre aus Europa, die sich zusammenschließen und sagen, oder Multimillionäre, die sagen, ich schieße da jeder jetzt mal eine Mille rein und wir entwickeln jetzt mal ein Jahr lang. Es muss doch möglich sein, eine Social-Media-Plattform zu bauen. Ich habe keine Ahnung, du wirst mich jetzt gleich auf irgendwelche Details wahrscheinlich festnageln, aber in meiner idealistischen Storyteller-Welt, ja, müsste es doch möglich sein, eine vernünftige europäische Alternative zu bauen, wo man sagt, Leute, wir sind da offen, wir sind auch weltoffen, aber wir kommen aus Europa, wir halten uns an die Datenschutzregeln. Bei uns ist es eben das und das und das ist Basis, das ist unser Fundament. Da wird nicht dran gerüttelt. Wo ich einfach sage, ich hole solche Leute wie den Jungen ab, der jetzt bei Facebook geht, weil er da vielleicht eine Heimat findet. Und das Ding in Europa zu etablieren, warum gelingt sowas nicht? Ist das politisch nicht gewollt? Traut sich da keiner? Es ist doch genug Kapital da.
Ja, politisch ist es nicht umsetzbar, glaube ich, weil einfach, wir kriegen ja noch nicht mal unseren eigenen Stall hier richtig in den Griff. Und dann guck mal nach Deutschland rein. Wir schaffen es ja nicht mal, die Behörden untereinander so zu vernetzen, dass so eine Anschläge teilweise nicht möglich sind, weil Polizei Ländersache ist und bestimmte andere Sachen wie Bildung auch Ländersache ist. Also ich glaube, das werden wir nicht lösen. Und das Großkapital, was das vielleicht lösen könnte, weil ich glaube, es ist aufwendiger, als du es jetzt darstellst, die sind halt verbandelt mit den Leuten in Amerika, ne? Mit dem Großkapital. Die sind ja faktisch Deutsche, also Deutschkapitalisten mit Oligarchenstatus in Amerika. Das heißt, ja klar könnte man das machen und vielleicht gibt es auch mal so ein Start-up. Selbst wenn jemand anfangen würde als Software-Schmiede und würde mal einen ganz kleinen Versuch starten, so wie damals meinetwegen Write oder wie hießen die früher? OnPage.org irgendwie angefangen haben. Einfach so und sich hinsetzen, so ein Setup zu machen und das mit einem Social Network. Ich glaube, Da kann man eher daran scheitern, dass es zu schnell zu viele Leute drauf sind, aber das kann man ja regulieren. Aber dass sich da keiner ransetzt, um dann einfach mal meinetwegen alleine den Zugang durch ein ID-Verfahren irgendwie herzustellen, dass ich weiß, da sind nur echt Personen auf dem Netzwerk.
Richtig, das wäre doch schon mal ein Ansatz.
Ja, mega.
Also, es gehen nur Echtnamen verifiziert. Ja. Punkt.
Ja, und was bei LinkedIn ja jetzt teilweise schon gemacht wird, ich habe mich da letzte Mal verifiziert, weil ich da auch diesem Ding folgen will. Ja, ich weiß nicht, warum es keiner macht, aber da ist doch genau die Idee, wenn du jetzt Leute kennen würdest, einfach mal die richtigen Fragen zu stellen in bestimmten Runden und zu sagen, okay, wollen wir nicht mal was machen irgendwie so oder hast du nicht Lust, irgendwie was zu machen? Geht ja nur um die Denkrichtung, weißt du, wo ich hin will? Also einfach zu sagen, ja, dann gehe ich es halt an.
Und ich finde ja,
warum
und ich finde,
wenn es nur ein ganz kleiner Stil ist und du erstmal irgendeinen zwei Inder irgendwie da engagierst, die dir erstmal so ein Prototyp
bauen. Nee, Europäer.
Ja, egal wie. Also musst du ja ein bisschen zu Anfang auf die Kosten gucken, um erstmal so ein Prototyp zu bauen, aber geht in jedem Fall. Aber wirklich
zu sagen, der USP ist, dass die Werte, bestimmte Werte klar definiert werden, so wie das Testament eines Möbelhändlers, ja. Bei IKEA gibt es dann eben das Testament des Social Media Gurus hier und dann wird das an die Wand getackert und das steht und das ist ohne, also es ist nicht beeinflussbar, auch nicht kommerziell sozusagen, ja. Und die Leute wissen, okay, ich kann, wie du schon gesagt hast, das sind, wir können jetzt nicht in die Detaildiskussion gehen, aber und ich finde halt, du musst ja nicht irgendwelche Dinge neu erfinden. Es gibt schon so viele Vorlagen dafür. Also das muss sich doch relativ gut umsetzen lassen. Und ich frage mich halt, und es gibt so viele kluge Menschen, die tolle Sachen bauen, Lilium, fliegende Autos und weiß ich was. Wieso schaffen wir es in Europa nicht mal? Lief ja
super mit Lilium.
Ja, lief ja super, genau. Aber ich meine als Beispiel, ne? Es gibt halt einfach so viele kluge Menschen, auch Menschen mit Geld, Investoren. Warum tut sich da nichts? Verstehe ich einfach nicht.
Ja, aber genau, weil die Leute nicht weiterdenken. Ich glaube, da ist ein Problem drin, dass die Leute dann irgendwann Stopp machen. So wie du. Du hast die Idee, aber würdest jetzt nie auf die Idee kommen, das mal selbst anzugehen. Auch wenn du ganz klein anfängst. Ganz klein, wirklich. Die irgendwelche Leute suchst, statt jetzt irgendwelche Kunden, die riesig wachsen, könntest du dir jetzt auch Leute suchen, die einfach irgendwie Bock haben, mit dir zusammen einen ganz kleinen Ansatz von Tool zu programmieren, weil du vielleicht ein bisschen mehr Geld hast, um so eine ganz kleine Anschubfinanzierung zu machen. Aber nein, es wird aufgehört zu denken. Da fehlt mir so ein bisschen der Gründerinstinkt, der bei den Agenturen teilweise auch einfach nicht mehr drin ist, weil man so in dem Trott drin ist. Und das finde ich
aber schade. Aber vielleicht, um die Kurve wieder zu kriegen jetzt sind wir ein bisschen, habe ich mich ein bisschen echauffiert, weil das ist echt ein Herzensthema. Aber vielleicht führt ein Trump, der von außen Druck macht, dazu, dass die Diamanten hier schöner werden. Ja, also jetzt metaphorisch gesprochen, dass wirklich bei uns in Europa sich da mal ein bisschen was tut. Verstehen tue ich es tatsächlich nicht, warum sich da keine Gegenbewegung zu diesen großen Plattformen und Netzwerken etabliert. Und wie du schon sagst, ich glaube, Ecosia als Beispiel jetzt für die Suchmaschinen ist bestimmt wirtschaftlich und ist, die Leute, die es betreiben, sind zufrieden und es ist okay. Ja, das ist nicht Google, aber es ist trotzdem eine Nische, die besetzt haben. Und sowas gibt es in Social Media eben gar nicht und finde ich schade.
Na, alleine wenn du den Trust herstellen könntest, über ein ID-Verfahren eine Crowd zu haben, die wirklich verifiziert ist, wo mit Echtnamen gearbeitet wird. Wenn du so einen Stamm aufbauen kannst, ist ja ein knallhartes USP für so ein Netzwerk. Also und ich glaube, in der Zukunft kann das richtig mächtig werden. Und ich glaube, da braucht es wirklich nicht so viel. Also mich wundert es auch ein bisschen. Aber ich lebe ein bisschen nach dem Motto, unter Druck entstehen Diamanten. Und so. Der Druck entsteht gerade jetzt erstmal.
So.
Und ich glaube auch, um nochmal zu glauben, dass wir in Deutschland die Ressource Mensch haben, um das noch zu wuppen. Da bin ich fest von überzeugt. Wir haben, sicherlich sind wir ein bisschen am Struggeln, aber wir sind hier nicht die Loser-Nation, ernsthaft nicht. Sondern wir verkaufen uns zurzeit total unter Wert, weil wir denken, wir haben alles verkackt hier. Nee, haben wir nicht. Sondern wir haben die Ressource hier, wir müssen nur unter Druck die jetzt heben und dann passt das auch. So.
Vielleicht haben wir jetzt ja irgendjemanden auf die Idee gebracht und es gibt dann irgendwann das Jung und Young Netzwerk oder sowas.
Ja, genau.
Sozusagen in Gedenken an uns.
So, Wolfgang, dann lass uns zum nächsten Thema kommen, weil wir sind ja schon, guck mal, wir verlabern uns schon wieder so ein bisschen. Also 20 Minuten war eine richtige Prognose von dir.
Wusste ich.
Drittes Thema ist, ich würde ganz gerne, unheimlich gerne mal.
Eiskammer.
Genau, mit dir darüber reden. Wir haben ja nun im letzten Jahr eine Menge Purpose gemacht, angetrieben durch das, was ich so im Kopf habe. Und ich würde ganz gerne mal von dir hören und dann vielleicht auch für mich reflektieren. Was hat das was mit dir gemacht, grundsätzlich darüber nachzudenken, über dieses Thema Purpose? Oder hast du gesagt, nur, ich habe ein paar nette Leute kennengelernt und in Wirklichkeit ist es mir am Arsch vorbeigegangen. Würde ich mal ganz gerne so dein Feedback hören. Was hat was mit dir gemacht oder nicht?
Ja, hat auf jeden Fall was mit mir gemacht. Also erstens mal habe ich nette Leute kennengelernt, sehr viele. Und habe festgestellt, dass...
Hast du gleich mit dem Killer angefangen?
Ich hab genau.
Also es war nett mit den Leuten.
Es war total nett mit den Leuten. Und ich habe gemerkt, dass in dem Kontext von Glaubwürdigkeit, Authentizität, Nachhaltigkeit, einfach gutes Business zu machen oder Geld mit guten Businesses zu machen. Ich sag mal, Sinn macht Gewinn, ja. Als kleines Stichwort, Grüße nach Berlin, dass da sehr viele Initiativen laufen, dass da sehr viel gemacht wird. Was so in der großen Klammer bei mir hängen geblieben ist, und das ist eigentlich ein trauriges Fazit, ist, dass diese Menschen und Firmen und Agenturen und Interessensgruppen, die wirklich oft sehr gute Dinge am Start haben, dass die nicht richtig repräsentiert sind. Also, dass denen oft aus verschiedenen Gründen, ob es das Thüringer Baumprojekt war oder verschiedene andere, die mir jetzt da einfallen, die wir im Interview hatten und als Gäste, dass die Leute einfach die Ressourcen nicht haben, um sozusagen ihr Ding groß zu machen, finde ich. Dass es da fehlt auch an Unterstützung, auch mal wieder an Unterstützung, dass das richtig kommuniziert wird und auch gebündelt wird und diese Energien gebündelt werden und zusammengeführt werden, dass dieses Purpose auf der großen Ebene, auf der globalen Ebene halt sehr, sehr fragil ist. Also ein sehr fragiles Gebilde ist, aus sehr vielen kleinen Puzzleteilen, wo im Einzelnen viel Gutes getan wird, aber in Summe irgendwie die Gesamtenergie so ein bisschen verpufft, finde ich. Und das finde ich total schade. Was es auch gebracht hat, mir persönlich, ist, dass ich weiß, also erstmal habe ich mich selber weiterentwickelt im letzten Jahr, so wie jeder Mensch sich immer weiterentwickelt, habe ich mich da auch weiterentwickelt durch die Gespräche und durch die Interviewgäste und durch die Vorbereitung und das Einlesen in diese Themen. Und ich habe erstens mal viel gelernt, also dass ein Baum für 1 Euro in Afrika relativ wenig bringt, wenn ich den irgendwo sponsere, habe ich da gelernt als Beispiel. Aber ich habe für mich auch gespürt und das habe ich auch umgesetzt in meine Produkte und auch in meine Vorträge, dass Glaubwürdigkeit, echt zu sein und gut zu sein, tatsächlich was ist, was fast in jedem Menschen steckt, in den allermeisten. Und dass es wirklich total gut tut, sich mit sowas zu beschäftigen. Das war für mich ein Thema, was ich halt auch in Storytelling gebracht habe. Und ich habe meine Storytelling-Vorträge, die ja sowieso schon sehr nah am Menschen sind, weil Storytelling was ist, was sehr nah an Menschen dran ist, habe ich noch mal mehr in diese Richtung gedreht. Purpose, worum geht es eigentlich bei dir, wenn du da sitzt in der Audience und mir zuhörst? Ja? Also da habe ich für mich sehr viel mitgenommen und ich fand es sehr schön. Ich würde auch kein Gespräch missen wollen, das wir geführt haben, weil es ganz cool war. Aber schade, und das noch mal, wie ich es eben schon sagte, schade eigentlich, dass ich finde, so der große Doppelwumms, ja, so der Purpose-Wumms, der fehlt mir irgendwie.
Ja, ich muss zu meiner Person sagen, dass ich während des Handlings mit dem Thema eigentlich mehr gemerkt habe, dass gar nicht das Thema sich so verändert, sondern dass ich mich verändere. Also mein Blick lag vielleicht auch an meiner Gesamtsituation persönlich. Mein Blick auf meine eigene Zufriedenheit, also auf das, was ich machen will, hat sich ziemlich radikal verändert. Auch die Entscheidung, ein paar Leute, die mir vielleicht folgen, sehen ja, dass ich mich mit dem Thema Boutique-Agentur auseinandersetze, also kleine, kuschelige Agenturkonstrukte im Gegensatz zu vielleicht 100 Leuten oder 50 Leuten, die ja dann eher sachliche Monster sind. So eine Sachen sind eher aus dem Thema Purpose, glaube ich, gekommen. Ich weiß jetzt nicht, wo man da anfangen kann. Vielleicht ist es auch ein bisschen dem Lebensalter geschuldet, weil man sich mit 55 irgendwie doch mehr Gedanken macht irgendwie über die Zukunft und ob das, was man in der Vergangenheit gemacht hat, ob das alles so cool ist. Aber ich habe mich unglaublich mit mir selbst beschäftigt durch das Purpose-Thema und habe eigentlich an jeder Ecke gemerkt, dass alles, was die Leute so gesagt haben, auch im Podcast, dass das eher nicht so auf mein Produktangebot irgendwie einfärbt, sondern dass es eigentlich viel mehr auf mich abgefärbt hat. Und das fand ich erstmal schon mal ganz cool. Es hatte aber so einen Sättigungsmoment. Irgendwann weißt du halt irgendwie für dich, was dein Purpose ist. Und dann ist auch gut damit. Und die zweite Perspektive, die dann vielleicht noch ranflanscht, ist, dass ich glaube, dass Purpose ein Luxusprodukt ist. Also Purpose musst du dir leisten können. Entweder du hast Purpose in deinem Produktangebot, wie jetzt meinetwegen For Tomorrow, die jetzt hier so irgendwelche CO2-Zertifikate vom Markt kaufen. Oder wir haben hier einen Kunden, die Märkische Kiste, die so Bio-Angebote haben für Firmen meinetwegen. Da ist in dem Produktangebot steckt irgendwie so ein Purpose drin, auch in der Gesamtphilosophie. Dann ist das cool. Aber die meisten Firmen, mit denen wir so jetzt geredet haben oder mit denen ich auch zu tun habe, da geht es halt mehr um, du hast ein cooles Arbeitsklima. Aber den Purpose da künstlich raufzusetzen, wenn die Philosophie nicht da drin ist, dann ist das, glaube ich, fast gar nicht zu machen. Und der Hauptkiller dabei ist, dass es, was ich schon sagte, glaube ich, ein Luxusproblem ist oder ein Luxusangebot ist, eine Luxusumsetzung. Das kannst du nur machen, wenn es dir wirklich wirtschaftlich gut geht und du super stabil dastehst. In Phasen, wo die ganze Wirtschaft so irgendwie im Bruttosozialprodukt ein bisschen ins Minus dreht oder wo zumindest auch die Stimmung so depressiv ist, dass alle Themen, die wir gerade schon so besprochen haben, nämlich jetzt kümmere dich mal um deine eigene Firma, probier ein bisschen an Plan B zu arbeiten. Also in dieser Plan B-Planung, also sich auf ein mögliches Fiasko unter Trump oder so vorzubereiten, da wird Purpose keine Rolle spielen. Also da spielen tausend andere Sachen eine Rolle, wie Kostenreduktion und Personal etc., oder Produktangebot, aber nicht Purpose. Ich glaube, das ist ein Ding, was jetzt in den nächsten 4 Jahren hundertprozentig im großen Stil unter die Räder kommen wird, wenn du, wie gesagt, nicht Purpose aus der Unternehmung heraus hast. Dann passt das alles. Aber dann werden die Leute sich untereinander immer finden. Also Purpose-Leute werden sich mit Purpose-Leuten finden und werden auch intelligent genug sein, die Karte nach außen zu spielen, weil da schon Nachfrage und Bedarf da ist. Aber wie gesagt, immer nur aus dem Produktangebot heraus. Aber jetzt zu sagen, okay, jetzt in irgendeine Vattenfall oder irgendwie ein großer Konzern oder Siemens oder VW, die müssen jetzt in sich so einen Purpose entdecken, das ist, glaube ich, ziemlicher Schwachsinn. Ich glaube, das schaffen die aus eigener Kraft sowieso nicht. Eine Menge endet dann im Greenwashing einfach. Ich glaube, ehrlich damit umzugehen, was man hat, wäre viel besser. Also Thema Authentizität wäre vielleicht da viel angebrachter, als da jetzt so ein Purpose draufzusetzen. Und da bin ich schon ein bisschen, jetzt kommt ein schweres Wort, desillusioniert, glaube ich, heißt das Wort. Ja, dass ich sage, genau. Okay, war cool, ist, glaube ich, auch ein guter Ansatz, um was zu schaffen. Aber spätestens, wenn dein Produktangebot nicht zu dem passt, was du da an Purpose aufflanscht, kann es nicht funktionieren. Und so eine Sache musst du dir leisten können. Und zurzeit können wir uns Purpose einfach nicht leisten, sondern der Druck am Markt wird radikal werden irgendwie. Stell dir mal vor, wir haben in den nächsten Jahren mal wieder 3 oder 4 oder 5 Millionen Arbeitslose. Dann kannst du dir vorstellen, was mit Purpose so am Markt passiert. Da ist es scheiß auf Purpose irgendwie, sondern dann reguliert sich eigentlich der Markt erstmal wieder hin, dass wir irgendwie wieder auch international konkurrenzfähig werden. Und ich glaube, das brauchen wir als Wirtschaft auch viel mehr bei diesem großen Wandel. Schaffen wir nicht. Also mir hat es geholfen, einfach klarer auf die Sache raufzugucken, auf dieses Thema Purpose und dann auch zu entscheiden, okay, ja, das Thema ist, glaube ich, nicht so geil. Das hat nicht so viel Traktion, zumindest nicht so allgemein. Ich würde jetzt da nicht mehr so euphorisch rangehen, wie ich es vor, also Anfang 24 gemacht habe, was jetzt so Schulungen und Konferenzen und so anbelangt. Ich glaube, das Thema, das ist ein Rohrkrepierer, würde man vielleicht sagen, im Motorenbereich. Ja, das war so meine Sicht darauf. Haben Sie
Purpose
eine Frage,
Herr Jan? Purpose wäre doch der richtige Name für ein europäisches Social Network.
Ja, zum Beispiel.
Wo du nur mit Echtzeitnamen agierst.
Jetzt müssen wir nur noch, also der Aufruf geht raus an alle Programmierer da draußen.
Und die Investoren.
Und neue Investoren mit Großkapital, mit Programmierer. Und
Marketingleute.
Ja, genau. Aber sind
und Sekretärinnen.
Ja. Und Storyteller. Ich auch, auf was du hinaus willst. Sind ja, ein Sekretär kann es ja bei dir denn nicht sein, ne?
Doch, auch sehr gerne.
Ja. Würdest du aber als Wort nicht, würde dir nicht einfallen. Also, wenn ihr da Bock drauf habt, irgendwie mal mit uns zu philosophieren, ich glaube, ein paar Euros könnten wir da reinstecken, wenn wir da einen Ansatz entwickeln. Also hätte ich, glaube ich, auch Spaß dran.
Irgendwie. Purpose,
also,
das The European Network. Ich glaube, das ist gerade heute geboren worden. Ja.
Ja, genau. Also wird mega, glaube ich. Die Frage ist nur, wenn wir ja, er ist ja wie eine Trennung, war wie Bezos, der sich dann irgendwann hat scheiden lassen, irgendwie, wenn wir beide 50% an diesem Milliardenunternehmen haben. Na, mal gucken, wie wir denn als deutsche Oligarchen hier durchgehen, wenn wir das Ding groß machen. So, dann lass uns zum letzten Thema kommen, nämlich genau. Die Eventgeschichte.
Ja.
Was planst denn du da alles so draußen? Ich muss ehrlicherweise, da kann ich bei mir das relativ kurz machen. Ich muss meinen Eventkalender, also abseits, dass wir die Campings natürlich machen und alle Formate, die jetzt so unser eigenes Produktangebot sind, werde ich einfach nur gucken, was mein Körper so hergibt. Ich bin so in einer ganz guten Genesungsphase. Aber wenn ich was gelernt habe am SEO Day, da kann der SEO Day jetzt nichts für, aber das war definitiv zu viel. Da hätte ich irgendwie zumindest das Fliegen sein lassen sollen, weil die Ohrprobleme, die ich danach hatte, die ziehen sich bis heute noch durch. Also ich muss ein bisschen aufpassen, muss auf meinen Körper horchen, vielleicht noch ein bisschen mehr in Kältekammern gehen und dann werde ich vielleicht ja so im zweiten Halbjahr so angreifen wieder mit dem Thema, weil mir fehlt's wirklich und ich habe richtig Bock drauf. Aber es ist halt eben auch anstrengend, muss man dazu sagen, wenn du irgendwo 2-3 Tage bist mit Party und mit Networking und so. Du lernst unheimlich viele Leute kennen, kannst auch unglaublich viel Informationen austauschen. Aber das ist ja nicht unanstrengend, sondern du kommst ja nach Hause und dir platzt wirklich der Kopf und du hast wenig geschlafen. Das ist halt auch Folgeerscheinung und da muss ich ein bisschen aufpassen. Aber bei dir, Wolfgang, bei dir ist es ein Vertriebsweg. Du musst richtig abliefern. Wo lieferst du ab? Wolfgang, jetzt deine Stunde.
Jetzt meine Stunde, okay. Naja, also ich...
Nee, soll ja nicht heißen, dass du hättest jetzt eine Stunde. Habe ich mir ein bisschen versprochen.
Ach deine so.
Deine Minuten.
Wie immer, nur heiße Luft. Na, ich bin tatsächlich als Speaker schon wieder ein paar Mal gebucht. Ich werde mich auch wieder bewerben für zwei Sachen. Ich muss sagen, und das ist jetzt... ja, du bist ja auch Veranstalter von der Campix und von der... ICANN, ja, richtig ausgesprochen auch, Greater ja, ICANN.
Nach so vielen Jahren gelernt.
Genau.
Hast du es endlich mal geschafft.
Aber ich muss tatsächlich sagen, also für mich war Salzburg, und da bin ich ja jetzt schon im November, aber trotzdem war Salzburg eine unfassbare Erfahrung. Und es ist tatsächlich ein ganz spezieller Event, da werde ich mich auf jeden Fall als Speaker auch wieder bewerben. Aber wir wollten ja aufs erste Halbjahr schauen. Und das beginnt bei mir dieses Jahr tatsächlich als Speaker relativ früh. Ich habe mich echt richtig, richtig gefreut, dass die Organisatoren vom EO Search Summit, das ist in Würzburg, da war ich schon mehrfach als Gast, aber war noch nie auf der Bühne. Und ich werde dieses Jahr am 6. Februar beim EO Search Summit in Würzburg die Keynote halten. Natürlich zum Thema Storytelling-Transformation, weil ich glaube, es geht generell sehr oft in der nächsten Zeit für Menschen um Transformation. Hätte ich auch vorhin noch ein bisschen was zu sagen können, aber wir sind ja immer relativ verkürzt und an den Themen auch dran. Aber ja, also bei mir beginnt das Jahr am 6. Februar und da habe ich tatsächlich auch für die Leute, die jetzt zuhören und sich noch entscheiden hinzugehen, habe ich einen Gutscheincode, nämlich EO Summit und da ist einfach nur das S groß geschrieben, der Rest klein, also EO Summit 10. Und damit bekommt ihr 10% auf die Tickets. Das finde ich ganz cool, haben die mir geschickt. Ich habe gefragt, gibt es da irgendwie einen Gutschein?
Ja, wie viele Leute sind da? Wie viele Teilnehmer sind das?
Ich kann es ja nicht sagen. Es ist kein großes, sehr großes Event. Ich würde schätzen 300. Mhm. Ich weiß es nicht genau. Vielleicht auch 400. Ich weiß es. Es ist ein sehr, sehr großer Raum, aber ich habe nicht durchgezählt letztes Jahr, wie viele da waren.
Könnte sein können, dass du die Zahl mal
gehört. Aber ich habe mit Mario Fischer letztes Jahr da ganz nett gesessen und geplaudert und waren auch gute Vorträge, sind auch dieses Jahr wirklich gute Vorträge. Ja, freue ich mich drauf, dass ich da einfach mal auf einer neuen Bühne stehe sozusagen. Und dann bin ich eingeladen, da habe ich ein Ticket bekommen, geschenkt bekommen vom Veranstalter von der OMKI. Das ist eine Online-Marketing- und KI-Messe, eine neue. Ja, also wie der Name schon sagt, OMKI in Bielefeld. Da gab es ja früher die OMKB, das war eine meiner ersten Online-Marketing-Messen übrigens. Da war ich immer. Vom Thorsten, wie heißt er noch? Jetzt habe ich den Nachnamen vergessen. War früher der Organisator, hat es dann später verkauft. Also Grüße an Thorsten auf jeden Fall. Ja. Die OMKB mochte ich immer. Jetzt gibt es die OMKI in Bielefeld. Und da werde ich auf jeden Fall mal reinschnuppern, 19. März, weil KI ist natürlich ein Thema. Wir haben es ja heute ein bisschen ausgeklammert aus der Sendung, aber es wird ein Thema sein in dem Jahr. Und man möchte mich einfach orientieren. Also da gehe ich hin, da bin ich aber selbst kein Speaker.
Bin ich gespannt. Ja. Kannst du mir gerne mal berichten?
Also, ja, da können wir ein Recap machen.
Ich gucke ja als Veranstalter darauf. Und die OMKB war damals so das erste Event, wo ich gerafft habe, dass Sessions auch verkauft werden können. Also hat ganz neue Horizonte in meinem Kopf irgendwie aufgemacht. war super. Deswegen, und da ist überhaupt kein Neid dran und das ist auch kein Bashing. ich habe halt gar nicht gerafft, dass es so eine Möglichkeiten gibt irgendwie der Monetarisierung, die da viel verbreiteter da draußen sind, habe ich im Nachhinein gelernt. Deswegen herzlichen Dank an die OMKB und wie heißt die jetzt?
OMKI.
KI, genau. Okay. Ja, und dann geht's wohin?
Und dann geht's weiter. Und im ersten Halbjahr dieses Jahr habe ich tatsächlich zwei Events, die einfach immer mein Herz berühren. Das ist so als Storyteller, das sage ich auch gerne und das ist meistens auch genauso gemeint. Und die erste ist dann am 10. April bei der OMKMS, also auch wieder fast ähnlicher Name, Online-Marketing-Konferenz Münster beim lieben Martin Witte, wo ich die große Ehre habe. Der hat ja sozusagen in seiner DNA stehen, dass er keinen Speaker zweimal einlädt. Aber ich darf jetzt zum dritten Mal in Folge hin. Ich denke, danach ist dann auch vermutlich Schluss, aber dann bekomme ich bestimmt irgendeinen Pokal oder so. Ich werde ihm aber sagen, ich will keinen Pokal, sondern ich möchte einfach lebenslang eine Eintrittskarte, weil es ist einfach ein Herzensevent. Martin und sein Team machen das so, so geil. Du fühlst dich als Speaker so wertgeschätzt. Also ich würde auch hinkommen, wenn er sagen würde, dieses Jahr sind keine Gäste da. Ich würde einfach so hinfahren, ja, weil es wirklich eine Herzenssache ist, hinzufahren und es ist ein toller Event. Natürlich auch für dich, du bist ja Hertha-Fan. Ich wollte vorhin auch noch droppen, dass die Hertha ja heute gepostet hat, habe ich dir ja zukommen lassen, weil du weißt, ich bin ja gut informiert bei der Hertha, dass die Hertha heute gesagt hat, sie geht bei X raus. Ne? Also siehst du, der Nächste. So, aber was ich sagen wollte, es ist natürlich im Preußenstadion in Münster und es ist einfach auch schon ein geiles Flair, muss man sagen. Ja, also da hast du dann irgendwie
uralte... Da kann ich glaube ich nicht mehr hin. Irgendwie. Wir haben gegen Preußen verloren, da geht gar nichts mehr. Ja,
macht ja nichts. Doch, das geht. Geh da mal hin, das ist geil.
Ich hasse Münster.
Oh Gott, wie viele Vereine hast du in Deutschland?
Martin! Nee, ihr habt das schon geil gemacht. Irgendwie, wir haben total abgelost. Aber ich gönne euch das ja. Aber die Ehre ist verletzt.
Ja, okay. Also da werde ich aber auf jeden Fall sein und auch wieder eine Keynote halten.
Zum ja, Thema vielleicht bin ich auch da. Ich habe mal mit Martin geredet. Vielleicht bin ich auch da.
Ja, schön, das wäre cool. Dann könnten wir mal wieder ein bisschen quatschen. Ne? Ja, und dann bin ich direkt, also ich war jetzt schon Februar, März, April, es geht eigentlich jeden Monat Schlag auf Schlag, dann bin ich bei der X-Tron 25. Das ist eine spezielle Maschinenbaumesse für Bestückungssysteme, Leiterplatinen und sowas. Da halte ich auch eine Keynote zum Thema Storytelling.
Da okay, und da muss man mal, um da jetzt nicht so ein Ego-Striptease draus zu machen. Weil da habe ich immer ein bisschen die Befürchtung natürlich, dass du nur aufzählst, wo du jetzt als geiler Speaker da irgendwie
jetzt
für mich ist mal wichtig, einfach mal dazwischen zu hauen, dass es natürlich Events gibt, wo man Reputation aufbaut innerhalb der Szene. Ja, da ist eine Menge von aufgezählt schon. Und dann, wir haben gerade darüber geredet, dass vielleicht ein bisschen enger wird irgendwie Umsatz und so. Das heißt, es ist ja unglaublich wichtig, vielleicht als Speaker seine Reputation zu nutzen oder auch aggressiv rauszugehen. Da sind wir wieder in dem Bereich, auch Sessions vielleicht einzukaufen bei bestimmten Anbietern, die das richtige Zielpublikum verpassen und Vertrieb zu machen. Ey, wenn das da draußen enger wird, dann wird in den nächsten Jahren euch in jedem Fall erwarten, dass ihr mal wieder den fucking Hörer in die Hand nehmen müsst und einfach mal wieder bei Kunden anruft oder eben auf Messen geht oder auf Konferenzen geht, die nicht Community sind, sondern die Endkundengeschäft sind und da einfach was von Storytelling erzählt oder was eure Expertise ist. Das, was der Wolfgang da macht, ist total pfiffig. Das hört sich jetzt so an, als ob er nur zu den Events geht. Nee, der Typ habt ihr vielleicht gar nicht gerafft, der erzählt das einfach so, aber im Kern machen die meisten Speaker da draußen Vertrieb, auch Vertrieb innerhalb der Community, weil sie Reputation aufbauen. Also das nicht so in Wattebäuschen packen, sondern das ist ein knallhartes Thema. Und Wolle macht das richtig gut. Das wollte ich
jetzt. Und soll ich dir was sagen? Ich kann das bestätigen. Wir hatten jetzt diese Woche, also vor zwei Wochen oder letzte Woche, einen Anruf von einer Followerin, wo ich wusste auf LinkedIn, sie liked sehr viel von mir. Ich habe mich auch schon mal bedankt bei ihr, weil ich gemerkt habe, dass sie sehr treue Followerin ist. Mhm. Ich wusste aber nicht, dass sie schon mehrfach bei mir im Vortrag war, und zwar auf Industrieveranstaltungen. Also genau wie du es gerade gesagt hast. Und sie hat mir jetzt definitiv einen SEO-Auftrag der Agentur gegeben. Also du hast völlig recht, und das würde ich auch nie verneinen oder irgendwie, warum? Es ist ja
total legitim. Es liest sich jetzt so runter. Ich bin jetzt hier, ich bin jetzt da, ich bin jetzt tralala. Und manche Leute werden denken, ja, ist ja schön langweilig. Aber hört doch einfach mal zu, was da für unternehmerische Skills da drin sind. Dann werdet ihr vielleicht auch selbst merken, dass man schlau sein kann, vielleicht 5 oder 10 Riesen in die Hand zu nehmen, um bei irgendeiner Industriemesse irgendwie auf der Bühne zu stehen.
Und übrigens, interessant auch an dieser Messe, X-Tron, also jetzt so ein bisschen behind the scenes, Bestückungssysteme und da sind die Weltmarktführer deutsche und japanische Unternehmen. Und das Interessante daran ist, den Japanern geht es eigentlich genau wie uns. Also die sind so zwischen den Weltmächten, werden die zerrieben, da gibt es so Parisen Allmachtsfantasien, China, Russland, Amerika etc., ja, Indien vielleicht noch dazu zu zählen. Und da gibt es so die Global Player, die wirtschaftlich wichtig sind, aber eher so weltpolitisch oder geopolitisch vielleicht nicht so erste Kajüte, also ich weiß nicht, wie ich es jetzt richtig ausdrücken soll, aber was ich da gelernt habe in diesem Kontext ist, dass das ist genau so ein Business, wo ich sagen kann, okay, die Welt ohne die Europäer und Japaner an der Stelle kann einpacken.
Ja? Ja, wir müssen ja auch nicht immer das nächste große Netzwerk bauen. Oder? Wir müssen nicht so. Elon Musk mit irgendwie Starlink irgendwie Konkurrenz machen, sondern wenn wir der größte Zulieferer für die Produkte sind, die andere bauen, dann ist auch geil.
So. Und das ist nämlich so, es fliegt keine Rakete auf der Welt los, wenn die Platine nicht bestückt ist. So.
Ja, genau.
So, also da bin ich bei der X-Tron 25 und dann kommt der zweite Herzensevent, ja, ICANN und Campix, 11. bis 13. Juni in Berlin, du hörtest davon.
Ja, so leicht nebenbei.
Da haust du bestimmt jetzt noch irgendwelche, bestimmt in die Shownotes noch irgendwelche Rabattcodes oder sonst was, da gehe ich jetzt einfach mal von aus, ja. Wir machen
weiß ich Vertrieb, gar nicht. Wir haben in diesem Jahr so viel Rabatt gemacht. Also wir haben wir sind so viel runtergegangen. Nö. Ich glaube so, und da biete ich erstmal nichts an.
Also jetzt müsstet ihr mal sehen, wie er aussieht.
Wir sind ein geiles Event. Kommst oder kommst nicht.
Kommst oder kommst nicht. Okay. Also ich werde auf jeden Fall da sein, 11. bis 13. Juni. Und dann direkt zwei Wochen später bin ich beim Greater Festival in Köln, auch wieder nur als Gast und um meinen eigenen Purpose weiterzuentwickeln. Ich bin da mittlerweile Fan, das dritte Mal.
Wieder für hier mich. Bei Toni?
Ja, Toni ist auch wieder da.
Oh Gott, ey. Ja. Ja. Zahlst du eigentlich noch Kirchensteuern? Ja, wa?
Muss ich da jetzt was zu sagen?
Ja. Also ich will nur wissen, ob du glaubensanfällig bist.
Ob ich glaubensanfällig bin? Ja, ich bin auf jeden Fall
glaubensanfällig. Ich finde, der Typ ist wirklich Sekte.
Ja, ich gehe nicht wegen Tony Robbins hin.
Nein.
Nein, das sind 70 nicht. Speaker in zwei Tagen.
Ja.
Da werde ich mir schon die richtigen rauspicken. Ich treffe auch Bekannte, Patrick Wenke als Beispiel und andere.
Ja, der Glücksherr, der Happy Loge.
Genau, der Happyologe.
Grüße an ihn. Der Happyologe. Liebe Grüße. Du wirst das Business deines Lebens machen in den nächsten 4 Jahren.
Das glaube ich auch.
Hut ab, ja. Also
und ich warte,
die richtig geil sind.
Und ich warte, wann wir endlich wie in Bhutan ein Glücksministerium kriegen, ja?
Ja, genau. Vielleicht. Und du wirst denn hier
Glücksminister.
Du wirst
jetzt wird's affig.
Glücksminister.
So, okay. Ja, Creator Festival und dann ist das erste Halbjahr ja auch vorbei und dann schauen wir mal, was im zweiten sind. Auch schon wieder viele Termine geplant, aber ich freue mich drauf. Ich gehe zunehmend gern in der letzten Zeit wieder auf Präsenzevents, muss ich sagen, weil ich habe irgendwie, finde ich, Netzwerken hat sich nochmal professionalisiert. Aus der Sicht der Besucher ist das Angebot noch hochwertiger geworden, finde ich, insgesamt. Vom Catering über die Vorträge, über die Organisation, das Ganze hat sich stark professionalisiert. Und als Speaker, muss ich sagen, wird es immer, immer geiler. Das muss ich einfach sagen. Und auch Aufruf an euch alle draußen, die versuchen oder die drüber nachdenken, ob sie Speaker werden wollen. Wirklich, es macht so viel Spaß mittlerweile, wenn du Bock hast auf das, was du machst, da das vorzutragen.
Und ja, aber jetzt, da muss ich jetzt mal wieder gegenschießen. Da macht überhaupt gar keinen Sinn, das so zu erzählen. Als ob in der Welt, also es wirkt zwar so, als ob es unglaublich viele Events gibt, aber es gibt im Kern gar nicht so viele Events, wenn du alle ansprichst. Und du hast gerade alle angesprochen. Mhm. Das heißt, du hast dir das erarbeitet. Du hast die richtigen Connections, um da auch anzudocken, haben die anderen gar nicht. Also es gibt wenig Events, und da kann ich jetzt mit Fug und Recht sagen, die so offen sind wie die Campix zum Beispiel, wo du dich einfach mal auf die Bühne stellen kannst, weil ich die Leute durchwinke. In den meisten, gerade wenn es um Vertrieb geht, da können wir uns mal in einer anderen Sendung, vielleicht ganz interessant für die Leute, mal drüber unterhalten, wie man denn in diesen Zirkus reinkommt. Weil das ist gar nicht so einfach. Viele Leute erzählen, werd doch mal Speaker. Ja, ist gar nicht so einfach. Werd doch mal beim Olli Speaker mit der Jury, die er da hat, um da durchzuwinken.
Das stimmt.
Das ist gar nicht so einfach. Und
habe ich auch ein paar Jährchen gebraucht.
Genau, und den Leuten da so ein Floh ins Ohr zu setzen, dass man das immer kann,
Moment, das habe ich ja nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, es wird immer geiler, als Speaker zu sein.
Du bekommst professionelle Coachings,
du bekommst Video-Coachings, du kriegst nicht mal nur noch eine Pralinen-Schachtel in die Hand gedrückt, sondern richtig geile, individuelle Sachen. Also es ist geil und deswegen ist die Motivation, diese Hürden alle zu nehmen, ja vielleicht dann höher, wenn die Leute das hören.
Wir hatten übrigens Pralinen-Schachteln. Danke nochmal für die
Ja, gerne.
Für die Blumen. Ja. Okay, und wir, ich, na siehst du, da liegt aber daran, wenn wir 80 Speaker haben, da können wir auch nicht jeden den Hintern pudern. Ist zu teuer. So,
das war's.
Aber können wir gerne mal besprechen, dass ja, der Zahn mal gezogen wird, dass nicht hier so ein Typ, der sich das erarbeitet hat, der jetzt so tut, als ob man so leicht in den Zirkus reinkommt, sondern da gibt es eben genau
frag das Marco. Thema.
Dann haben wir
frag
über die OMKI da, BKI gesprochen. manchmal musst du auch Geld in die Hand nehmen, um Vertrieb zu machen. Daher kommt nämlich die Logik. Und das ist nämlich auch ganz pfiffig, weil dann kommst du nämlich sicher auf die Bühne. Und da kann ja auch mal 5 Riesen kosten, irgendwie, wenn da das richtige Zielpublikum da ist. So, voilà. Das, jetzt habe ich so. Ihn nochmal weich gerührt. Das war mir aber nochmal wichtig. Ich fand's cool.
Ja, cool. Hoffentlich war die Aufnahme gut.
Ja, Mikro müsste stimmen. Hast du halt richtig ein Mikro an? Also ich höre das ja jetzt hier. Sonst höre ich ja immer nur seine Scheißaufnahmen, die er mir dann gibt. Hier, schnell doch mal, Marco. Und mach noch ein bisschen knisterndes Lagerfeuer rein. Und dann höre ich als erstes seine Stimme und denke, am Lagerfeuer liegt's hier nicht, mein Lieber.
Liebe Leute, das Problem an dem, was er gerade gesagt hat, ist, es stimmt, ja.
Ja, genau.
Ich entschuldige mich auch offiziell hier nochmal bei dir. Entschuldigung, ja, genau. Lieber.
Also, okay. So, das war's. Ja. Dann
okay.
Ab noch eine schöne
Zeit. Bis nächsten Monat bei Jung und Young und ansonsten im Wayne und in Behind the Story.
Genau. Tschüssikowski.
Tschüssi.